Potatoes. Da sind wir wieder. Zwei Wochen sind vergangen. DCP sind wieder auf dem Livestream. Der Tag hat Struktur. Das Leben macht wieder Sinn. Ihr braucht nicht vom Balkon springen. Es wird alles wieder gut. Carsten ist da mit leichter Verspätung.
Da war vom Balkon springen. Du fängst ja wieder mit Sachen an, Alter, weißt du?
Ja. Der, übrigens, DCP, das Original, der Podcast, vor dem euch eure Freunde waren. Und das Original, was versucht wird, mittlerweile zu kopieren, aber nicht erreicht wird.
Genau, der ist die Coach Potato, der Football-Podcast, der Zirkus Halligalli unter den Politik-Talks.
Der beste deutsche Football-Podcast der ganzen Welt.
Mit Kelton und Carsten.
Mit Kelton und Carsten. Düsseldorf meets Berlin.
Oh ja. So, jetzt haben wir uns warm geredet. Und tschüss. Nein. <Das war's. lacht> Sag mal, kann sein, es ist langsam ein bisschen Sommerpause, ne? Oder ja, hattest du etwa ein Spiel gehabt?
Ich hätte zwei Spiele gehabt. Zu dem einen Spiel habe ich es nicht geschafft, weil Berlin wieder unter Schienenersatzverkehr leidet.
Oh, gute Besserung.
Ja, meine Frau war halt nicht da und ich musste dann nur auf den Hund aufpassen, sonst halte ich uns da und die Bude. Du kennst ja. Josie, ja?
Ja, ja, also ihr müsst euch mal vorstellen, ne? So, Josie ist ja quasi so der Rottweiler. Der steroidgeschwängerte Rottweiler unter den Chihuahuas.
Ja. Ich meine, sie hat es geschafft, einen Fernseher zu zerlegen und Annes Lieblingshandtasche.
Ja, ohne Scheiße. Und bei mir eine Stahltür.
Ja.
Ja, also ich muss ja da so ein Blech jetzt ranschrauben.
Ja, ja, also jedenfalls anderthalb Spiele. Also ich hab mir das Cobra Ladies dann im Stream angeguckt und dann hatte ich Sonntag.
Aber hast du Remote Coaching gemacht? Ich hatte nochmal die Idee gehabt, Remote Coaching.
Genau, das war der Telecoach. Ich hab dann ohne ein, zwei Eindrücke dann über WhatsApp geschickt. Und einen Tag drauf hatten wir dann auch nochmal im Stadion Wilmersdorf ein Spiel mit den Bears gegen die Cobras gehabt.
Aber sag mal, der Eindruck war jetzt auch nicht so, Junge, das ist so scheiße, ich geh erstmal kacken, oder? Wie war das Spiel denn? Ich muss mal gerade in diese Wunde rein, ne? Um mal kurz mal ein bisschen anzuteasern, ne? Also als wir damals bei den Blades waren, haben wir uns hart abgefeiert, als wir einmal die Cobra Ladies geschlagen haben, richtig hart abgefeiert und einmal unentschieden in der Saison gespielt haben. Ah, okay, im Ladies Bowl haben die uns dann, sag mal, die Fresse blutig geschlagen, um es mal vorsichtig zu sagen, ne? So als kleine Revanche. Wie ist das Spiel jetzt mal ausgegangen? Und jetzt muss man sagen, ne, Cobra Ladies, jahrelang durchschnittlich so ungefähr so 38 Punkte, 40 Punkte Unterschied in der Punktedifferenz. So die letzten Jahre insgesamt.
Also ich kann so viel sagen, es gab eine Punktedifferenz von 28 Punkten.
Oh, wie kam die zustande?
Hamburg hat ein paar Mal gepunktet.
Wie viel?
28 Zähler.
Ouch. Ja. Aua, das tut doch... So, wow.
Zu null und ich muss wirklich anerkennen, dass die Hamburgerinnen, Hamburger hätte jetzt komisch geklungen, die Hamburgerinnen wirklich auf fast allen Ebenen um Klassen besser waren.
Aber das war ein Berliner Spiel, weil normalerweise Hamburg hat ja immer so einen blöden Heimvorteil in Anführungsstrichen, wenn du von irgendwo herkommst, ne?
Die waren bei uns im Stadion Wilmersdorf und haben sich da wirklich sehr gut präsentiert. Haben da richtig gut gespielt. Sie haben sich sehr gut vorbereitet, sowohl halt im Videoscouting als auch im Winter haben sich sehr gut vorbereitet und das hat man gemerkt. Und auf unserer Seite gab es da kaum Antworten drauf. Und also folgerichtig, völlig verdient gewonnen, obwohl Suse Erdmann reaktiviert worden ist.
Also da muss ich mal sagen, selbst hier in Nordrhein-Westfalen haben mich Leute angeschrieben und haben gesagt, so, was ist denn da passiert? Ich so, Moment mal, ich frag mal, aber ich werde nicht so aus Nähkästchen plaudern, muss man ja nicht, ne? Ergebnis spricht ja schon mal für sich. Manch einer mag sagen, Hochmut kommt vor dem Fall und das ist so die große Gretchenfrage, ne? Was ist insgesamt passiert? Beziehungsweise ist das jetzt auf einmal so ein Point of No Return auf einmal oder war das einfach nur ein unglückliches Spiel?
Ein unglückliches Spiel war es nicht. Dafür waren die Hamburgerinnen einfach zu gut. Da will ich deren Leistung auch gar nicht schlecht reden. Die Cobra Ladies haben jetzt eine ordentliche Hausaufgabe. Ich meine, die Cobra Ladies haben letztes Jahr schon gegen Hamburg verloren und haben ja dadurch den Einzug ins Finale nicht geschafft. Jetzt hofft man so ein bisschen, naja gut, man könnte jetzt Hamburg natürlich noch im Rückspiel schlagen, aber da muss einiges passieren.
Ja, wobei ich sagen muss jetzt ganz ehrlich aus meiner relativ neutralen Sicht Punkteunterschiede von über 20 Punkten, da muss wirklich viel passieren. Alles darunter ist dann schon handelbarer, ne, aber alles über 20 Punkte Unterschied wird schon schwierig.
Ja, also ich sag mal so, wenn jetzt irgendwie eine Punktedifferenz von zwei Touchdowns, also 14 Punkten wäre, dann könnte man immer noch sagen, ja, Rückspiel, da machen wir nochmal ein paar Adjustments und dann ist es, dann sollte das klappen. Aber es haben halt grundlegende Dinge nicht funktioniert und wie gesagt, die Hamburger Spielerinnen, die waren einfach wirklich besser und
Ja, also meine Sicht der Dinge ist, wenn meine Offense, sag ich mal, mehr als 20 Punkte macht, bin ich erstmal zufrieden. Ja, dann haben sie gegen eine Defense 20, mehr als 20 Punkte gemacht, ist schon mal cool. Lässt eine Defense weniger als 20 Punkte zu, kann man auch schon einigermaßen ruhig sein. Bin ich jetzt persönlicher Meinung, das ist immer so meine Schallmauer, sag ich mal, ne? Aber wenn der Defense mehr als 20 Punkte reinkriegt und die Offense selber nicht mal 20 Punkte hinkriegt, dann ist da insgesamt irgendwas an diesem Tag nicht so gut gelaufen. Ne?
Ja, und da muss man jetzt halt auch irgendwann mal ins Gespräch gehen. Wie gesagt, man hat letztes Jahr schon gegen Hamburg verloren und da hätte man eigentlich dann auch schon die Lehren draus ziehen sollen. Das Spiel gegen Kiel lief ja ziemlich gut, aber ich habe mir dann auch das Video angeguckt und habe dafür für meine Unit dann halt auch Fehler festgestellt und habe dann, ich glaube sogar als einziger Unit Coach, weiß ich jetzt nicht genau, ein Videomeeting gemacht, wo dann aber auch so das Feedback kam, ja, wir hätten lieber Training gemacht oder so. Gut, egal.
Okay,
Die Aufgabe steht. Man hofft jetzt, wie gesagt, dass man Hamburg im Rückspiel nochmal schlagen kann und sich dann zumindest ins Halbfinale dann retten kann, um von dort aus weiter anzugreifen. Aber ich glaube, der Süden ist stärker und da kommen dann die Teams, die wirklich to beat sind und da muss was her und da muss es auf einigen Ebenen Erkenntnisse geben und ja, mal gucken. Ich habe aber jedenfalls schon gesagt, weil es da strukturelle Probleme gibt. Also ich glaube, nächstes Jahr werde ich da nicht dabei sein.
Also um mal ein bisschen Ehrenrettung zu betreiben, ich kenn's ja selber, du schlägst, sag ich mal, einen Favoriten relativ gut, ne, oder schlägst dich gegen die sehr, sehr gut. Und wenn du dann nicht dabei bist, sag ich mal, das Mojo aufrechtzuerhalten, ja, und die Präsenz, den Fokus im Team beizubehalten, dann passieren unter Umständen genau so eine Sachen. Man nimmt es alles sehr leicht auf die leichte Schulter und dann kriegst du auf einmal so eine Klatsche von 28-0 reingeballert oder vielleicht 35-0 sogar. Und dann sitzt der Schock erstmal tief, ne? Und dann kommt nämlich dieser unheilbare Augenblick, wo auf einmal Schuldige gesucht werden, ne? Und unter Umständen dann auch Leute gefunden werden oder Sachen gefunden werden, die an sich vielleicht gar nichts damit zu tun haben. Aber das brodelte immer ein bisschen an der Oberfläche schon in Ewigkeiten rum und dann wird es dann daran festgemacht. Und das ist dann der Augenblick, wo Teams, wenn du Pech hast, richtig dran zerbrechen auf einmal. Weil sagen, das ist schuld oder der ist schuld oder die ist schuld. Ja, da muss man immer höllisch, höllisch aufpassen bei solchen Situationen.
Ja, wichtig ist jetzt eine sachliche Analyse.
Genau.
Das ist die Frage, ob die kommt. Also sie muss auf jeden Fall her. Und fürs nächste Jahr muss dann halt geguckt werden, was für Erkenntnisse zieht man daraus. Also meiner Meinung nach, man muss jetzt auch wirklich ehrlich sagen, wir haben viele Spielerinnen in unserem Team, die noch keine große Footballerfahrung haben. Und das ist auch völlig okay. Dann muss man aber überlegen, war die Zielsetzung mit Ansprache Deutsche Meisterschaft das Richtige oder nimmt man sich einfach mal die Zeit, um dann zu sagen, okay, wir bauen das Team die nächsten 2, 3 Jahre komplett neu auf, sorgen dafür, dass die Spielerinnen so viel Erfahrung wie möglich kriegen und trainieren und spielen dementsprechend. Und versucht dann wirklich ein ganzheitliches Konzept zu finden und nicht irgendwie jetzt immer nur irgendwie taktisch Feuer zu löschen.
Ja, das große Problem, was ich bei vielen Teams sehe, die, sag ich mal, seit langem dabei sind, wo, sag ich mal, im Coaching-Staff oder so viele Umbrüche irgendwann mal gegeben hat, wenn du, sag ich mal, das, was, sag ich mal, jahrelang sehr, sehr erfolgreich war, nicht, sag ich mal, weiterentwickelt hast oder angepasst hast, sondern einfach nur denkst, na, lief ja bisher immer gut, ne? Und irgendwann holt dich das mal richtig ein, ne?
Ja.
Wenn einfach aus dein Erfolgsrezept die Gewohnheit ist. Also ich will jetzt, ich kenne jetzt den Betrieb bei den Copa Ladies jetzt nicht, nicht den aktuellen, Ne? Aber ich kenne solche Situationen. Und das wird dann immer ganz, ganz böse. Aber was mir jetzt auch mal aufgefallen ist, ne, jetzt erst
Ja.
in der Damen-Bundesliga, was jetzt auch zur Jugend-Bundesliga ganz gut passt, ist, ich meine, einerseits gibt es ein Team, nennen wir es mal Cobra Ladies, die ein anderes Team mit über 60 Punkten zu 0 weghaut, ne? Und werden dann selber nochmal 28 zu 0 weggehauen, in Anführungsstrichen weggehauen. Ja. Selbst da ist das Leistungsgefälle ja auch total krass. Ich meine, ich habe es jetzt bei der GFLJ gesehen, die Panther, die, ich weiß ja auch nicht, die fräsen überall durch, ne? Ich hab, oder Fürstenfeldbruck auch letztens 61-0 gegen Saarland. Ich meine, hallo, was ist denn hier los? Düsseldorf Panther gegen Troisdorf 74-3. Ey, was ist hier los?
Also was ich als wenn ich jetzt Außenstehender wäre und das jetzt neutral beobachten würde, dann würde ich sagen, ja, der Jäger wird irgendwann immer zum Gejagten und es gibt dann halt nun mal Generationsumbrüche und jetzt so gesamtheitlich blickend auf die DBL finde ich es so gesehen ganz gut, dass da jetzt was passiert, dass es nicht so einseitig wird und dass man im Süden halt sagt, wir greifen an. Und da gibt es ja gute Projekte, ne? Also Stuttgart, die Scorpion Sisters, die machen da richtig Alarm. Schwäbisch Hall baut auch gerade wohl ein gutes Programm auf. Die sind ja jetzt dieses Jahr DBL 2. Wenn mich nicht alles täuscht, haben die sogar dann Ambitionen, irgendwann dann DBL1 zu spielen, was dann ein interessantes Ungleichgewicht geben würde, wenn es im Süden jetzt noch ein gutes Team gibt und im Norden haben wir immerhin nur noch drei Teams. Kiel ist gerade mal so spielfähig angetreten. Und was die Legacy der Cobra Ladies angeht, wir haben halt hier in Berlin wirklich einen Trainermangel, wo ich nicht weiß, wie es in Zukunft da weitergehen soll.
Ja, und das ist halt das eine Problem, was wir jetzt auch mal schon etwas mal beredet haben, ist halt, wir haben sehr, sehr, 80% aller Frauen spielt Neuner-Football inzwischen.
Ja.
Und 20% gerade mal Elfer. Das ist auch noch ein Riesenproblem. In der zweiten Damen-Bundesliga, die Teams, die relativ oben sind, okay, Schwäbisch Hall, gehe ich voll mit dir mit. Die werden auf jeden Fall DBL1 so schnell wie möglich machen wollen. Zumal, sag ich mal, soweit ich es mitbekommen habe, auch ehemalige aus einem anderen Team kommen, die auch schon mal erste Bundesliga gespielt haben, die halt dann entsprechend dahin wollen. Und Schwäbisch Hall haben sie auch, sag ich mal, eine organisatorische Tiefe, um da reinzukommen, beziehungsweise das ganze Backing. Ja, klar, du kriegst natürlich nicht alles von der ersten Herrenmannschaft alles ab. Nee, um Gottes Willen, ne? Wenn du Glück hast, nur den Namen. Ne? Aber trotzdem zieht das halt ein bisschen. Ne, und auch die anderen Teams wie Regensburg oder sehe ich jetzt noch nicht. Braunschweig weiß ich auch nicht, ob sie genug Leute haben, um hochzukommen. Und die Falconets, da weiß ich ganz genau, die haben noch immer noch nicht genug Leute, um wieder hochzukommen. Wo sie selber sagen, wir würden ganz gerne, aber realistisch ist es momentan noch nicht. Von der Masse.
Ja, ich hatte neulich mit Nicole Manta ja drüber gesprochen, Nazio-Coach der Damen. Und da haben wir auch festgestellt, ne, es gibt 23 DBL-2-Teams. 23, ne, Wolfpack ist ja erst gar nicht angetreten. Im Vergleich zu 7 DBL-1-Teams. Und das darf nicht sein. Also
Ja,
gut, haben wir ja auch öfter drüber gesprochen.
plus noch vier Neuner-Teams in der Regio, die nach denselben Regeln spielen wie die DBL2, nur dass die Wege kürzer sind. Uala. Ich
Ja.
glaube, in Hessen gibt es auch noch mal fünf Teams. Ich weiß aber nicht, ob die Siemer spielen.
Ja. Na, Kai ist wieder mit dabei. Hallöchen, Kai, grüß dich. Den habe ich am Sonntag übrigens auch gesehen. Kernproblem im Damenfußball ist der Nachwuchs. In den B-Jugendteams spielen kaum Mädchen und werden dann meist als Backups, weil Siege im Vordergrund stehen. Und ja, das ist halt eben das Problem. Es gibt keine U19 Mädels, dafür ist die Nachfrage einfach zu gering und die meisten, die dann mit Football anfangen, die fangen dann halt im Damenbereich an, also dann halt U19. Und sagen wir mal ehrlich, das ist dann teilweise auch echt zu spät. Und da dann Damen die Teams bekommen, die auch schon eine Jugendausbildung genossen haben, wäre eigentlich wichtig.
Also ich habe es jetzt ein paar Mal erlebt. Leider Gottes, trifft nicht auf alle zu, aber ich habe es schon zweimal erlebt, dass sag ich mal, Spielerinnen hochkamen aus einem Jugendteam und dann in eine Damenmannschaft gekommen sind. Und es war bei zwei ein richtiger Kulturschock. Einer hat deswegen sogar aufgehört. Ist jetzt sehr, sehr subjektiv, ne? Aber man muss sich mal vorstellen, du spielst zusammen, ja, geschlechterneutral. Kann man das so sagen? Also die Spielerinnen mit den Trainerinnen. Entschuldigung, ich habe es letztens im Radio gehört, Radio 1, da wurde jegliches mit ich konnte schon bald nicht mehr drüber lachen.
Du hörst Radio 1 in NRW?
Ja, weil das einzige vernünftige Radio ist mit einigermaßen vernünftigen Moderatorinnen und Nachrichtensprecherinnen.
Das ist ein bisschen anstrengend.
Und Informationinnen. Ah, nee, Entschuldigung, es war neutral. Nee, egal. Spaß beiseite. Ja, das ist ein großes Problem. Aber andererseits, ich muss sagen, perspektivisch, ja, ich meine, der Trend, erste Damen-Bundesliga, das, was manche Leute nicht wahrhaben wollen, ne, ist der Trend, dass er seit über 10 Jahren nach unten geht. Rein rechnerisch, 2030 wird es kein Team mehr geben in der ersten Damen-Bundesliga. Rein rechnerisch, wenn man einfach nur diese Kurve sich anschaut, dann geht es einfach runter. Punkt.
Ja, wie gesagt, also mit der Nordgruppe ist es mittlerweile echt hart. Also.
Ja, und das ist ja der große Filter, finde ich ja. Die erste Damenbundesliga hat zwei Filter die letzten Jahre gehabt. Ah, die Cobras, oh, nee, ich will nicht gegen Cobras spielen, auf die Schnauze kriegen, nicht 5 Stunden durch die Republik fahren und dann
Das
wieder nach Hause fahren.
könnte sich jetzt aber relativieren.
Genau, das war der erste große Filter. Und der zweite große Filter war, ich muss so lange dahin fahren.
Der bleibt.
Der bleibt jetzt allerdings, ne? Deswegen haben wir im Krefeld ja auch gesagt, erstmal Regulanz locker anfangen, bevor wir das Abenteuer zweite Bundesliga machen, erstmal, ne, in den Spielbetrieb kommen, das läuft jetzt ganz gut, ne? Und von der reinen Passanzahl her sind wir tauglich für erste Damen-Bundesliga, ganz ehrlich. Wir haben genug Pässe, wir haben 43 Pässe. Ja. Aber davon sind ungefähr, lass mich lügen, über 30 Rookies.
Ja, bloß,
Da jetzt
ne,
Damen-Bundesliga zu machen, wäre jetzt schon ein bisschen geil gewesen.
aber
Ne?
in NRW sitzt du jetzt dann nun genau zwischen den Stühlen.
Hm?
Entweder fährst du eine Auswärtsfahrt nach Kiel, wo du dich dann halt für
Ne?
bedankst. Juhu, da habe ich schon als Berliner keinen Bock drauf.
Oder fahrt 10 Minuten mit dem Auto.
Oder du fährst dann halt, weil du zur Südgruppe gehörst, fährst du nach München. Na, selbst Stuttgart ist ja noch ein paar Autostunden entfernt. Wir erinnern uns an unsere DCP-Reise nach München. Das hat auch
Ja,
einen Tag lang
jetzt.
gedauert. Da hast du keinen Bock drauf. Das kostet halt, ne? Und ich kann mir das wirklich auch vorstellen, dass ein NRW-Team sagt, was nach Kiel? Ey, no way. Das macht einfach keinen Sinn.
Ja, vor allem ist es scheiße planbar, weil das eine Jahr bist du in einer Gruppe drin mit München. Glückwunsch! Ne? Das nächste Jahr mit Kiel. Glückwunsch! Ja, du kannst die Kosten ganz, ganz blöde planen. Ne? Gut, das sind jetzt da Sachen von den Herren Coaches, wo man denkt, oh mein Gott, haben die Probleme. Ja, das sind richtige Probleme. Ne? Wenn du in der Regionalliga spielst, bist du regional unterwegs, war alles cool. Ich meine, die längste Entfernung, die in der Regionalliga, die ich mal hatte, war Berlin-Kiel.
Ja, aber auch das nervt schon.
Ja, und das war schon nervig. Ne? Für eine Regionalliga, wo ich da gedacht habe, Alter, was
Bist
ist
auch
das?
über 4 Stunden
Wo
unterwegs.
ist denn das regional? Ich bin da kurz vor Dänemark.
Ja, und wenn du das Spiel auf den Sonntag hast und wieder zurückfährst, na dann Prost Mahlzeit.
Ja, ne, und wenn du Glück hast, sondern einen falschen Bus hast oder so ein Scheißdreck, ne?
Ja.
Naja.
Aber wir hatten ja auch noch ein Bears-Spiel gehabt.
Ja,
Und
wie
da
war
war
das
auch
denn?
gegen die Cobras.
Oh,
Ja, es war sehr strange, dann mit Bears-Klamotten dann auf dem Cobras-Platz zu stehen. Natürlich wurde ich dann halt auch angesprochen. Aber alles gut, ich hatte das ja im Vorfeld schon angekündigt und abgecheckt, ob das alles in Ordnung ist. Gab auch kein Beef.
Das ist. Wir müssen mal recherchieren, ob es sowas schon einmal gab. Ich meine, ich finde das so geil
Ja,
eigentlich.
ich habe gleich mit offenen Karten gespielt. Ne? Als ich in Gespräche war, ob ich da bei den Cobras-Herren anfange, habe ich auch gleich gesagt, keine O-Line, kein Kälte. Wenn die nicht da ist, sind sie nicht da. Dann muss ich aber auch nicht dabei sein. So, ne? Und so die inhaltlichen Defizite im Coaching-Staff habe ich dann halt auch benannt und habe gesagt, sorry Jungs, aber das geht mit mir nicht. Alles gut. Bin da jetzt auch ohne Beef da raus und habe dann aber, als es mit den Bears angefangen hat, habe ich dann auch gleich gesagt, auch dem Vorstand und den Head Coach der Cobras-Herren, habt ihr was dagegen, wenn ich da anfange? Ich halte das professionell, es gibt keine Infos in die eine oder andere Richtung. So halte ich das auch und haben sie auch gesagt, alles gut, dann mach und wir begegnen uns da, Handshake, alles gut. Und wenn wir uns dann beim Trainingsplatz der Cobras dann über den Weg laufen, ist auch alles super. Also habe jetzt mit dem Head Coach dann um eine Currywurst gewettet. Ne? Ich habe gewonnen mit dem Sven.
Wie ist
Und
denn ausgegangen?
12-14.
Boah, ist schon fast ein Fußballergebnis. Aber jetzt muss ich mal kurz mal aufklären, ne? Auch für die Leute, die jetzt die Oberliga Ost jetzt nicht kennen. Was zur Hölle ist da los? Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe jetzt eines der ersten Spiele, Cobras gegen die Bullets.
Ja.
Bullets haben 60-0 gewonnen. Jetzt sollte man meinen, mit so einem Ergebnis wären die Bullets relativ weit oben momentan in der Tabelle und die Cobras relativ weit unten. Es ist genau andersrum. Die Bullets sind auf dem vorletzten Platz einer etwas langen Tabelle und die Cobras sind im oberen Mittelfeld. Also Platz 3.
Wie viele Spieler hatten die Bullets dann bis jetzt?
Das muss ich ja nochmal nachschauen, aber die hatten jetzt schon 3 Spiele gehabt, wohlgemerkt. Ne? Also naja, 3 von 10. 3
Spiele, die Cobras hatten jetzt mehr. Wir hatten jetzt unser 6. Spiel. Also wir haben die Hälfte rum. Ja, viele Teams haben jetzt, also auch die Adler, das heißt viele Teams, also die Bullets und die Adler haben, glaube ich, ihre Spieler so also ein bisschen nach hinten verlegt. Wir sind jetzt überraschenderweise, also für uns überraschenderweise, damit haben wir gar nicht gerechnet, dass wir auf Platz 2 sind. Aber wie gesagt, die anderen Teams hatten auch nicht so viele Spiele, da wird noch ein bisschen Trubel passieren. Und die dicken Brocken kommen für uns jetzt noch, dass wir halt einmal gegen die Bullets und einmal gegen die Adler spielen müssen.
Ja, weil
das sagen, ist nicht zu unterschätzen.
Ihr habt da eine Schießbudenliga, sag ich mal. Ne? Was ich hier gerade, Tollense gegen Eberswalde 55-0.
Ja, Tollense ist dieses Jahr ist wirklich stark. Apropos Tollense, die haben jetzt am Samstag ein Spiel und ich werde dabei sein als Stadionsprecher.
Oh, das finden sie Tollense.
Ja, Ulrike hat mich eingeladen und hat gefragt, ob ich mal so als DCP-Laberbacke da mal vorbeikommen will und Stadionsprecher machen will. Und habe gesagt, ja, muss ich mal gucken wegen Termin. Und jetzt hat's dieses Wochenende geklappt.
Also ich finde das echt krass, wenn ich mir so die Spielergebnisse anschaue. Das ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass wir aus diesen Corona-Jahren jetzt rausgekommen sind und dass in jeder Liga irgendwie so ein krasses Gefälle da ist, das wir schon lange nicht mehr hatten. Ne? Selbst in der Oberliga, dass es da Spiele gibt mit über 50 Punkten Unterschied.
Also ich sag mal so, die Bears könnten auch deutlicher gewinnen, aber wir stehen uns halt immer so noch ein bisschen selber im Weg, weil das das professionelle Handeln im Spielen, sich nicht auf äußerliche Einwirkungen, ja, dass man sich davon nicht ablenken lässt und nicht auf jeden Scheiß reagiert, das geht uns noch ab.
Wieso sind die Bears langsam wieder Bears? Okay, nein. Andersrum. Wie viele Leute wurden schon verprügelt während eines Spiels?
Also wir haben jetzt im letzten Spiel jetzt wirklich auch eine Ejection, weil unser O-Liner nicht mitbekommen hat, dass man nur mit der flachen Hand blocken darf und nicht mit der geballten Faust, wurde folgerichtig runtergestellt. Aber das heißt jetzt nicht, auch wenn die Konzentration noch nicht so da ist, dass das jetzt die alten Bears sind. Nein, wir haben immer noch viele Spieler, die sind unerfahren. 80% des Teams besteht aus Rookies. Und da kannst du halt nicht erwarten, dass sie schon so abgebrüht sind und jede Schiedsrichterentscheidung halt unkommentiert hinnehmen. Das ist dann halt unberechtigt behandelt und es ist anstrengend. Es ist wirklich sehr anstrengend, dann die Spieler wieder einzufangen.
Runterzupegeln, meinst du?
Ja. Ich mache das mittlerweile für unseren Häuptling, weil der sich auf das Spiel konzentrieren muss und da halt nicht links und rechts ständig gucken kann, die Jungs ruhig zu halten. Also versuche ich das jetzt auch ein bisschen. Und das ist anstrengend. Das ist wirklich sehr anstrengend. Aber es sind gute Jungs und es braucht Zeit. Ja, darauf werden wir nachher nochmal in unserer letzten Runde How to Build a Team Culture eingehen. Es braucht seine Zeit, aber es nervt.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist wirklich ein bisschen, oi, Philemma, Mensch.
Und wie gesagt, der Kai war ja auch da. Und ja gut, wir haben uns über ein paar Schiedsrichterentscheidungen dann aufgeregt. Aber ich habe dann gesagt zu Kai, ich mag dich trotzdem. Aus seiner Antwort, das könnte ein Spruch von mir sein, kann er mit leben.
Ich sehe auch gerade vom Kai, Oberliga in Berlin-Brandenburg ist dieses Jahr ganz viel, in Anführungsstrichen, wert, gerade Zeit zu spielen. Autsch. Also das erklärt auch so ein bisschen irgendwie so diese, also das war jetzt auch so mein Bauchgefühl, ja, es sind so Teams, die gerade an dem Tag ganz viele Leute auf dem Feld hatten und beim nächsten Spiel nicht so. Ist es das, was er meint? Ich habe die Befürchtung leider, ja. Oh mein Gott. Fachkräftemangel, auch im Football. Glückwunsch.
Ja. Trainermangel.
Ja, oder auf dem Feld auch schon direkt, ne?
Ja. So ist es, so ist es. Aber auch wenn Kai jetzt gerade sagt, er hatte das Gefühl, dass die älteren Spieler da eher hochkochen, ja, sind auch dabei. Aber wenn wir dann den festen Kern endlich dazu kriegen und wir dann da unsere Lieder da irgendwie so ein bisschen etabliert haben, dann wird das nächstes Jahr auch schon wieder anders aussehen. Wir sind am Arbeiten dran und ich glaube, man kann wirklich sagen, es ist wesentlich entspannter als letztes Jahr. Und
Aber es hat jetzt noch keiner einen Linebacker oder so mit der Faust zur Strecke gebracht.
Ja, ein D-Liner wurde halt mal freundlich, da wurde mal freundlich an den Rippen angeklopft und ja, daraufhin.
Ja, okay, das ja, ist unnötig, ne? Also, ich sag mal, Bears-Zeiten war auch mal, du hast mit der Faust einfach gegen Helm geschlagen.
Ja.
Weil es man halt so gemacht hat, ne? Ich zitiere Döbler, heutzutage würde man Knast gehen.
Ja, es waren halt andere Zeiten und ja, und wir wissen ja, Neukölln ein
Anderes
Problemgebiet
Pflaster.
gewesen, anderes Pflaster und da regelt man die Dinge anders und wir müssen jetzt halt gucken, dass wir die Jungs halt dafür fit kriegen, Football zu spielen und nicht irgendwie.
Da regelt man die Sachen anders. In Neukölln, meiner alten Hut, da gibt es jetzt irgendwelchen australischen Cafés, da kriegst du irgendwie veganen Latte mit Termitenscheiße drin, ja. Irgendwie so ein, ne, vegan mit Termitenscheiße ist ja nicht vegan, aber irgendein Mist, da gehst du in irgendeine Bäckerei rein und keiner kann Deutsch. Türkisch, Arabisch, Polnisch oder Russisch oder irgendeine andere europäische Sprache, ja, sondern irgendwas. Ja, mate, you want a coffee? Ich wollte eine Cola.
So, Alejandro
Ja.
schreibt, naja, die Aktion war, nachdem der D-Liner versucht, ihm den Arm zu brechen. Alejandro, ich würde jetzt mal behaupten, du warst da nicht auf dem Feld, du hast es aus Hörensagen. Wir belassen es einfach mal dabei. Ja, es ist
Hey,
immer
die Frage
so.
ist, hat er in den Arm gebrochen?
Und es ist eine Weisheit, der Schiedsrichter sieht meistens die letzte Aktion, darauf kann er reagieren. Und wenn er das halt sieht, dann muss er halt danach pfeifen. So. Und es gibt andere Möglichkeiten, das zu regeln. Und da gehört eben halt auch ein bisschen Disziplin dazu.
Gut, du hast die Kurve gekriegt, ne? Du kommst aus Neukölln, ja? Es gibt auch andere Sachen, das zu regeln.
Nein, ich meine, dann versucht
Fragt
man. Dann geht man halt danach zum Schiedsrichter und sagt, ey, ist das nicht in Ordnung? Ja. Oder man versucht das über eine möglichst perfekte Technik hart auszuregeln. Ja, ich meine, Football ist ja nun kein Kuschelsport. Du kannst auch mit deiner regulären Technik kannst du jemanden dazu bringen, dich zu respektieren. Aber du musst jetzt nicht anfangen, da jetzt rumzukeulen, weil das war ja auch der Spruch aus dem letzten Spiel, den wir unseren Jungs mitgegeben haben. Die Entscheidung, die du als Einzelperson triffst, triffst du für dein Team. Und dein Team muss diese Konsequenzen dann ausbaden. Und jetzt haben wir einen gesperrten Spieler und ist nicht gut fürs Team.
Nein, das ist, ja, okay, das ist wenigstens noch eine Sache, wo ich sage, das ist wenigstens noch eine nachvollziehbare, gute Sperre, um
Aber
mal so die
alles
Kurve zu kriegen.
menschlich, alles menschlich. Wir kriegen das alles hin. Hier ist jemand böse. Shit happens manchmal und so ist das. So, Ulrike ist da. Hallöchen, meine
Tachchen!
Gastgeberin für Samstag. Sehr schön.
Mensch,
Die freut sich bestimmt schon, dass ich am Samstag komme und dann da dem Stadion
Sie hat
entsprechend
bestimmt so eine
einheize.
Kill-Switch für die Lautsprecherbox.
Ja, bestimmt so ein Beeper, weißt
Eine schwere Axt-Tank. Entschuldigung, Kälte,
Durchs
ist kaputt
Kabel.
ge Entschuldigung, ist kaputt gegangen, ne? Ah, du, das erinnert mich daran, als ich in Köln war, da wo da so Hardcore-Gangster-Rap-Scheiß kam, wo Alice Schwarzer wahrscheinlich fünfmal durchdreht, weil es absolut frauenfeindlich war. Und es war ein Frauenspiel, ne? Ich ficke deine blablabla piep, piep, piep und sowas, ne? Wo dann ein Zuschauer dann beherzt zum Lautsprecher gegangen ist, das Kabel gezogen hat.
Ja, ich meine, letztendlich muss man auch damit rechnen, dass auch Kinder vor Ort sind, ja?
Nee.
Muss ja
Sag
nicht sein, dass man da dann.
bloß, Football ist ein Sport für Familien
Nee.
und für Fans.
Nee, das ist ein Hardcore-Assi-Sport, wo man noch ein fünftes Quarter spielt.
Ja, so wie in Leipzig. Entschuldigung. Oh, wir wollten nicht drauf rumreiten. Wollen wir drauf rumreiten?
Leipzig? Wieso Leipzig?
Ja, das Franchise.
Ach so, Friend, scheiße. So,
Oh.
Daniel, der Head Coach von den Tulense Sharks ist auch da. Sehr schön.
Jetzt kommt die erste Qualitätskontrolle. Was erzählt der Typ da?
Richtig, disst da jetzt schon hart die Sharks, dann laden wir ihn gleich wieder aus.
Ja, ich muss an dieser Stelle den Kälte verteidigen. Ich bin normalerweise ein bremsendes Element.
Wie?
Ja, wenn ich da, dann wirst du nicht so ausfällig, du Arsch.
Ich und ausfällig, also ich bin die Ruhe in Person.
Dieser waschissene Heckenpenner da, wenn der noch einmal den Quarterback anpasst. So eine Sache erwarte ich von dir.
Nö, 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 ich bin absolut Fan. Wie gesagt, ich bin derjenige, der die Leute ruhig hält, ja.
Als Stadionsprecher, jetzt mal ein bisschen Ruhe deiner Teamzone, hallo.
Kommt mal runter, Jungs, chill mal euer Leben, atmet mal viermal durch.
Ja, ganz kleiner Tipp von mir, schreibt dir alle Namen vor sich aber auf, auch die vom Gastteam. Ich habe schon Stadionsprecher erlebt, lass sie in Bonn sein, die kein Spiel rumkriegen, um Teamnamen nicht mindestens einmal falsch auszusprechen.
Also ich hab schon die Bitte an Ulrike geäußert, dass mir Daniel bitte mal so ein Team-Roster bei Aufstellung, also bei Positionen geben soll, damit ich dann eben...
Mit Aussprachehilfe, um Gottes Willen, mit Aussprachehilfe. Oh Gottes Willen, das kann so peinlich sein.
Also ich würde jetzt behaupten, dass der Großteil der Neubrandenburger deutsche Namen hat.
Es gibt ja auch so Namen, die, sag ich mal, eingebürgert sind, ne? Und wie ist er nochmal? Private, bei der Rebels Jugend, damals 90er. Junior Boat, glaube ich, war das. Wurden sie alle aufgerufen, ne? Und dann die ganze Starting Offense, ne, bla, mit der Nummer, bla, 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 die, hast du nicht gesehen, ne? Und mit der Nummer so und so, Martin. Ach du Scheiße.
Lass was dabei.
Ja, sein Nachname war Tschiska, ne? GRZ, die wissen, wenigstens wussten, dass es ausgesprochen wird, ne? Aber der Schreibgespräch, ach du Scheiße.
Ich hoffe, dass das mir nicht passiert. Ulrike fragt auch schon mal höflich nach, ob du nicht mitkommen willst, so als beruhigendes Element.
Ja, das ist immer eine Anfahrt.
Ja, also Anne und ich haben uns auch gleich schon Hotel genommen.
Ja, das ist höflich. Witzigerweise, im September machen wir auch wieder nach meinem letzten Jugendspiel, machen wir auch wieder eine kleine Rundreise durch Europa, ne, und fahren dann zum letzten Damenspiel nach Bielefeld. Und wir waren echt am Überlegen, ob wir, sag ich mal, aus Italien hochkommend direkt nach Bielefeld durchbrettern.
Bist du irre?
Ne, geht ja noch. Ne, von der Fahrzeit her, ne? Und dann dachte ich, dann kommen wir am Tag vorher an, da im Hotel pennen, in Bielefeld.
In Bielefeld?
Genau, und dann guckst du dir Bielefeld da die Hotelpreise an und denkst dir...
Aber die Stadt gibt's doch gar nicht, also gibt's doch da auch keine Hotels.
Ey, die Preise gibt's auch nicht, ey. Hallo? Fahren wir schön nach Hause, penne ich hier schon zu Hause, Alter, ey. 120 Euro für ein... Hallo? Nö. Nee.
Ja, also ich hoffe jedenfalls, dass ich mich da am Samstag nicht zum Otto mache. Nicht, dass ich dann da gebannt werde und dann heißt das...
mach doch bitte einen Livestream. Bitte.
Ein Livestream?
Ja, das, das würde ich so abfeiern.
Na, Anne kommt mit.
Mach den Livestream, meine Frau kommt.
Na, die hat dann das Handy in der Hand.
Kann man auch falsch verstehen. Oh, Gottes Willen.
Das nimmt hier schon wieder Auszüge an hier.
Ja, ne? So.
Übrigens lässt Anne sich entschuldigen, die letzten zwei Posts zu den letzten Veröffentlichungen lassen dann noch auf sich warten, aber auch eine Anne hat mal ein Privatleben und man möge sie bitte verzeihen, dass nicht jeder Post zeitaktuell kommt.
Ja.
Es ist die ganze Produktion, also ihr seht ja die Posts selber, die sind alle mit viel Liebe gemacht und gerade die Videos und das nimmt auch immer echt viel Zeit in Anspruch, aber manchmal hat man auch noch ein bisschen Privatleben.
Ja, da muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, ich hatte gerade noch ein Gespräch gehabt die Tage mit jemandem, der auch bei uns mal Gast war, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, aber er war Schiedsrichter, viel Spaß beim Googlen. der will jetzt mit anderen Leuten auch mal so ein, nach unserem Beispiel auch einen Podcast machen, also nach Beispiel ein Podcast über Football, aber andere Themenrichtung. Sondern mehr so, nein, nicht Schiedsrichter, sondern dieses ganze mentale Ding und so weiter und so fort. Ne? Also, ne, seelische Zustände beim Spiel und so, über solche Sachen mal, über die man sonst eigentlich nicht so großartig redet, auch nicht als Coach, so mehr aus Spielersicht. Ja, ist auch ein netter Ansatz. Ne? Und da hat mich dann auch mal ausgefragt, ne, also jetzt nicht nur so Technik, ihr Mikrofon hast du nicht gesehen und sowas. Dann haben wir gesagt, na, okay, am Anfang hört ihr am besten die ersten Folgen nicht an, es sei denn als gutes Gegenbeispiel. Ne? Sicher, ne? Und dann habe ich den Faden verloren. Und das ist auch so eine Sache, die ich mir auch gesagt habe. Nimm Faden mit.
Nimm Faden mit, guck, wo du gerade thematisch bist. Ja.
Und schweife nicht ab. Das.
sonst hängst du da drin. Ja, aber es gibt auch noch einen anderen Podcast, der uns da jetzt so ein bisschen kopiert hat. Hattest du reingehört? Ich habe dir ja den Link geschickt.
Klär uns bitte mal alle mal auf. Also ich fand den Namen etwas, also die Idee dahinter, cool. Name, Sperrig?
Naja, zumal ich schon so einen ähnlichen Namen für eine Folge hatte, beziehungsweise ich habe jetzt vor, diesen Namen, also den ich mir ersonnen habe, jetzt zukünftig für unsere Talks zu benutzen. Also ich hatte ja mit Harold mal einfach mal so eine experimentelle Sendung gemacht, wo wir einfach mal nicht über Football gesprochen haben, und dann hatte ich das Ding Beyond the Green genannt. Also mal abseits vom Grün.
Ja, das klingt bei dir immer super experimental, wie Sachen, die früher im Fernsehen liefen. Weißt du, so spät nachts CCP oder nee, DCT oder, ist es nicht aus, DCP? Ach du Scheiße. Da wo irgend so ein alter Sack mit Bart, sagst du, immer verkleidet war als irgendwas und gedacht hast, was guck ich da?
Das denken sich die Leute hier wahrscheinlich auch. Jedenfalls war das dann halt mein Name dafür. Und dieser Podcast jetzt, über den wir reden, der hat den Titel Beyond the Play Sheet.
Ja, du musst aber sagen, die erste Folge, wie sie heißt. Und das finde ich...
da muss man jetzt nochmal helfen. Die klang wirklich ein bisschen seltsam.
Also, die Verwandlung von Franz Kafka. Neue Podcast-Folge. Beyond the Call Sheet. Wer ist die Kafka? Okay, es ist nicht Franz Kafka. Nein, um Gottes Willen. Nein, es hat auch nichts mit Insekten zu tun. Und ich sah meine Flügel. Nein, Entschuldigung, falsches Buch, Entschuldigung. Ne, also es geht nicht um Fliegen und sowas. Ne, ist auch kein Film mit hier diesen einen Darsteller, der auch bei Jurassic Park der Schlaue war.
Jeff Goldblum.
Danke. Die Fliege. Warte ich bei Quirrell Minds? Ah, nee, andere Sendung. Egal. Dum, dum. Wer ist die Kafka? Die Moment.
Kafka, ich glaube mit G, oder?
Mann, ich will mich da die Ruhe nicht lustig machen. Ich find's aber irgendwie lustig, weil das so ein sperriger Name ist. Der ist so scheiße sperrig. Ich finde die Idee, das ist so ein Interessenkonflikt. Ich find's einerseits total cool, auf der anderen Seite so, oh. Also, die German American Coaches Association.
So, und also die Jungs wollen halt auch so ein bisschen darüber berichten, was so abseits des Footballfeldes so passiert. Mhm. Bloß ein weniger lustig. Und ich habe mir die angehört und.
Moment, Moment, die machen das ernsthaft?
So ernst, also schon.
Oh.
Und ich sag mal zum Thema Coaches Association, ich glaube, da waren wir schon letztes Jahr dran.
Ja, vor allem, gab's da nicht mal, hat der Andi Reichelein mal nicht, ich meine.
Meine ja.
Es ist wieder ein, jetzt mal für die Leute, die das Kafka nicht kennen. Ist das jetzt was komplett Neues? Oder ist
auf es? Auf der Ebene glaube ich schon, weil ich glaube, die wollen das so ein bisschen auf Bundesebene haben, diese Coaches Association. Mhm. Bei Coach Andi war das ja erstmal auf Berlin-Brandenburg bezogen. Mhm. Aber die Idee ist ja auch nicht neu, aber jetzt wollten sie darüber berichten. Ich glaube, das ist auch erstmal nur eine Idee oder ist noch nicht wirklich weit fortgeschritten, so wie sie es erzählt haben. Ich habe nur mit einem halben Ohr hingehört. Springt diese Idee aus einer WhatsApp-Gruppe und dann haben sie da auch so irgendwie einen Podcast gemacht. Ja, und wie alle anfangen, ne, ist auch dieser schwer. Die Technik ist nicht die dollste. Wir haben ja auch eine Weile gebraucht, bis wir da mal vernünftig klangen. Manchmal haben wir immer noch unsere Probleme. Aber was Gott gegeben ist, ist einfach unser Talent, blöd zu labern.
Ja,
das kann man nicht einfach so, das hat nicht jeder und das muss man vielleicht auch einfach dann mal akzeptieren, dass es nicht so ist.
Ja, man muss auch manchmal überlegen, ist ein Podcast auch das richtige Medium? Das hatte ich jetzt den, nennen wir ihn mal Björn, auch mal gesagt, muss auch überlegen, worüber willst du ganz genau reden und ist dieses Medium auch richtig dafür? Beziehungsweise was ist die Zielsetzung? Machst du es nur für dich? Oder für ein, zwei andere Leute, weil du einfach nur Bock drauf hast. Mhm. Dann bist du, sag ich mal, hier in so einem Podcast auch, sag ich mal, in der Gestaltung viel, viel freier, viel lockerer. Ja? Aber sobald es, sag ich mal, sehr, sehr sachlich wird und was ich jetzt mal denen jetzt mal wirklich mal unterstelle, musst du ja auch einen gewissen, ja.
Es muss ja unterhalten sein, damit du deine Leute irgendwie bei der Stange hältst. Ich wurde auch mal angefragt, ob ich jetzt nicht auch mal so einen Podcast machen will, so von wegen jetzt die Regeln an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen. Und da habe ich aber auch gesagt, es wird schwierig, wenn du Wenn du so eine Sachverhalte, und die sind ja nur auf wirklichen Juristendeutsch gehalten, wenn du die per Audio an die Leute bringen willst, da brauchst du noch irgendwas Visuelles. Eigentlich müsstest du irgendwie einen YouTube-Channel draus machen, wirklich einen Stream, wo du eben dann halt auch Bildmaterial dazu nutzen kannst.
Ja, und wenn ich jetzt mal ganz gemein wäre, würde ich mal sagen, es ist ja nicht mal richtiges Juristendeutsch. Es ist ja im Prinzip das von der NCAA auf deutsche Gegebenheiten umgemodelte. Ja, und dann hast du so ganz komische Formulierungen, die kann ich gleich mal raussuchen, weil ich habe es natürlich bei mir irgendwo abgespeichert, und da musst du manchmal erstmal durchsteigen, den Knoten im Gehirn aufmachen. Normale Gesetze haben halt einen gewissen Tatbestand, der wird entsprechend erfüllt oder nicht erfüllt. Du hast eine Subsumption, also Entschuldigung, ich versuche jetzt nicht zu trocken, aber du bemerkst schon, wo es in so eine Richtung auf einmal geht.
Ja,
Ja.
ich glaube auch eben, je komplizierter der Sachverhalt ist, wird es ja auch anstrengend zuzuhören, weil irgendwann musst du halt über diesen Sachverhalt nachdenken und der Sprecher galoppiert weiter und dann hast du den Anschluss verloren und das ist dann auch kein schönes Zuhören. Wenn du so einen Podcast hörst, dann willst du auch so ein bisschen entspannen, du willst leicht verdauliche Informationen haben, du willst Carsten und Kälte, die auch mal ein bisschen blöd labern und den einen oder anderen Pimmelwitz machen, damit man halt einfach mal so ein bisschen Cringe-Feeling dabei hat und dann ist die Sache rund.
Ja, und die Sache ist ja die wir haben mit diesem deutschen Regelwerk. Es ist relativ allgemein gehalten, relativ stark theoretisiert und zu allen Überfluss fehlt dann natürlich. Ja, das Bildliche. Ich meine, Football ist ein Sport, der ein bisschen komplizierter ist als Fußball, in Anführungsstrichen. Und selbst hier Fußballregeln sind schon ein bisschen hart, ne? Und wenn du dann einfach nur so einen Satz davor liegst, ne? Ich meine, so eine Sachen wie Beleidigung, das Beschimpfen des Gegners ist immer unsportlich.
Das
Danke.
kann man auch, das kann man auch nachvollziehen. Aber wenn es jetzt
Das kann
wirklich
man noch.
darum geht, du darfst keinen Cutblock machen außerhalb der Tacklebox, wenn die Blickrichtung 45 Grad nach da oder da zeigt, dann musst du dir einen Raum und Zeit vorstellen, wie sich das alles gerade entwickelt. Wo ist der Spieler? Wo ist der Gegenspieler? Und das macht ja dann auch keinen Spaß, ne? Und deswegen haben wir uns ja dagegen entschieden, so über so Football-Taktiken hier in dem Podcast zu sprechen, sondern wirklich einfach nur das, was um den Football rum passiert, weil das sind ja meistens dann eben auch Sach- und Lachgeschichten, wie bei der Sendung mit der Maus. Und das kann man nachvollziehen, aber jetzt so richtig in die Regelkunde, ja, jetzt hast du da eine Over-Under-Technik, die Strong-Side da und da, aber dann hast du die Motion in die andere Richtung und Backside-Shoulder, Playside-Shoulder und dann bist du irgendwann raus. Ne? Das macht ja dann doch irgendwie keinen Spaß. Stelle ich mir jedenfalls nicht spaßig vor.
Ja, es gibt Regeln, die sind sehr, sehr, sehr einfach, ne? Strafen zum Beispiel, ne? Spezielle verbotene Tätigkeiten, bla bla bla. Absichtliches Abnehmen des Balls während der Ball. Absichtliches Abnehmen des Helmes während der Ball live ist. Allein diese Formulierung finde ich auch geil, ne? Da hast du den Ball nicht. Ich darf den Helm nicht absichtlich abnehmen, solange der Ball noch live ist. Also,
Life is life, na
na,
na
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 na.
na. Wenn ich das normalerweise irgendwo in der Bahn erzählen würde, würden alle sagen, wie dein Ball ist live, Alter, aber das ist mit dir kaputt, ey, ist das Wilson oder was, ne? Ja, ist von Wilson. Ne? Oder nachdem der Ball dead wurde, forcible contact gegen einen anderen auf anderen Spielern liegenden Gegner durch Wegziehen oder Wegstoßen. AR 9-2-1-X. Der
Quasi wie so eine
Fluxkompensator
Geheimwaffe.
muss aufgeladen werden.
Aber Kai schreibt auch, wer da Bock hat auf Regelkunde, YouTube-Kanal vom Landesverband Bayern, die machen da wohl geilen Shit. Wer sich da interessiert, kann sich da gerne mal schlau tun. Ich glaube, die Schiedsrichter würden es auch mal ganz gut finden, wenn wir auch Ahnung hätten von den Regeln.
Ohne Scheiß, ja, deswegen versuche ich immer so ruhig zu sein und auch anderen zu sagen, lass die Schiedsrichter das Spiel leiten. Ne? Wir sind nur die Coaches, ne? Wir sind nur für die Taktik da dafür da, dass die Jungs sich nicht gegenseitig umbringen. Und dann läuft das Spiel einigermaßen entspannt.
Naja, umbringen. Naja.
Naja, zumindest nicht absichtlich. Oh Gott, ich hab's gesagt. Entschuldigung. Nein, Quatsch. Ja, da muss man. Es gibt einen Artikel 7 Tabakkonsum.
Tabakkonsum, echt jetzt?
Ja, in der Zeit vom Aufruf der Teamcaptains zum Cointoss, bis der Referee das Spiel für beendet erklärt, ist es Spielern, Teammitgliedern und anderem Personal auf dem Platz verboten, Tabakprodukte zu konsumieren.
Geil.
Es gibt eine Strafe, du kannst dafür disqualifiziert werden und
Geil.
15 Meter vom Seceding Spot. Und an dieser Stelle interessiert mich eins. Dieser Seceding Spot, ist es ab der Zigarette? Ich frage ja nur. Kann ja sein, dass du gleich taktisch rauchen kannst, ne? Gibt ja auch manchmal so taktische Fouls, die du machst, ne? Und sagen, wir müssen mal drüber reden, ne? Mit der Zigarettenfoul.
Kai, kannst du was dazu sagen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Und wie sieht's denn eigentlich mit Alkoholkonsum aus?
Das habe ich jetzt spontan nicht gefunden, aber dass es eine eigene Regel gibt für Rauchen. Alter Schwede. Also vor allem, ich bin der Meinung, es gibt ja jede Regel, liegt irgendwas zugrunde, wo jemand gesagt hat, das müssen wir regeln.
Das muss alles
regeln. Das müssen wir regeln, ne? Ich möchte nicht wissen. Ich meine, das war schon so Zeiten, wo sie noch in der Teamzone geraucht haben oder im Lockerroom, ne? Weißt du, da gibt's ja noch Bilder aus den 60ern, aus der NFL, da wo sie in der Halbzeit vom Super Bowl der Quarterback erstmal sich eine weggeraucht hat. Ne?
Ja, manchmal braucht man das zur Beruhigung.
Ja, puh, alter Schwede, ey.
Ja, aber jetzt, wo wir auch mal über andere Podcasts geredet haben, mich hat per Instagram eine Nachricht erreicht von einer Hörerin, die jetzt vor kurzem zu uns gefunden hat und die jetzt die ganzen Episoden von Anfang an aufrollt.
Tut mir leid. So, ich sag, die ersten Folgen müssen wir irgendwann mal in den Giftschrank packen, ehrlich, ohne Scheiß.
Ich hab ja auch gesagt, irgendwann wird's besser, aber sie ist jetzt bei Episode 6 und ich habe gesagt, okay, es wird erst noch richtig wild. Ich sage nur die Jachtwurst.
Oh Gott, 7. Ja. Die legendäre 7.
Das ist unsere Lieblingsfolge, oder?
Ja, ja. Die wir nie vergessen werden.
Da sind wir mal so richtig eskaliert, aber auch spätere Folgen waren nicht ohne. Ja, also wir entschuldigen uns jetzt schon, liebe Tada, also so nennst du sich bei Instagram. Sorry dafür, da musst du durch. Ich hoffe, du bleibst uns trotzdem gewogen, auch wenn es manchmal so ein bisschen unterirdisch wird.
Aber das mit Anlauf.
Jedenfalls hat sie uns ein Feedback gegeben, beziehungsweise nochmal aus ihrer Sicht erzählt. Wir hatten ja irgendwann mal drüber gesprochen, Beziehungen zwischen Trainern und Spielerinnen. Das hatten wir mal besprochen, dass das dann auch problematisch sein kann. Und da hat sie auch eine eigene Erfahrung gemacht. Ich habe gefragt, ob ich das zitieren darf, was sie mir geschrieben hat. Etwas längerer Text und das wollte ich euch einfach mal nicht vorenthalten. So, hi, ich habe euren Podcast entdeckt und bin gerade dabei, alle Folgen von alt nach neu durchzuhören. In einer Folge wurde das Thema Liebschaften zwischen Darmteam und Coaches kurz angeschnitten. Grundsätzlich bin ich auch dafür, dass man direkt ein Gespräch sucht, sobald man mitbekommt, dass sich mehr zwischen Spielerin und Coach entwickelt. Grundsätzlich. Bei mir hat sich auch mehr zwischen mir und meinem Coach entwickelt, obwohl wir beides eigentlich nicht wollten. Unsere Beziehung wurde von allen aus dem Team skeptisch beobachtet, zumal er 15 Jahre älter als ich war. Aber gut, ich meine, da gibt's ganz andere Sachen, über die man sich wundern kann.
Okay, Kate, dann musst du gleich mal erläutern, ja?
Für mich hat es allerdings nicht funktioniert, dass er mein Freund und mein Coach ist, weswegen ich mich dazu entschieden habe, aufzuhören. Was schade ist. Er ist allerdings froh, dass ich so viel Verständnis für sein Hobby mitbringe und es verstehen kann, dass er im Sommer an den Wochenenden oft als Ref oder Coach auf dem Platz steht. Mein damaliger Coach ist jetzt inzwischen mein Verlobter und wir haben uns gemeinsam ein Haus gekauft. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu und vielen Dank für dieses Feedback. Sie schreibt noch, macht weiter so mit eurem Podcast. Es macht Spaß, ihn zu hören, Herzchen. Liebe geht raus.
Dankeschön. Oh Mensch, Dankeschön. Genau dafür machen wir das.
Dafür machen wir das. Und ich finde es auch schön, dass jemand dann bereit ist, dann auch mal so aus seiner Perspektive das mal zu berichten. War ja jetzt ja so auch ein bisschen privat. Ich habe, wie gesagt, vorher gefragt, ob ich das veröffentlichen darf. Sie ist sogar da. Talina, Hallöchen. Grüße.
Hallöchen, wow, krass.
Ja, und ich meine, wie ist es für dich, Carsten? Ich meine, du bist ja betroffen. du bist inzwischen verheiratet und deine Holste ist ja auch schon ewig lange Spielerin und ihr habt ja zusammen auch den Verein gewechselt, mehr als einmal, ne? Ihr wart, oder?
Hast du sehr okay, also ich muss mal da anfangen, kennengelernt habe ich sie, da kamen sie nach Düsseldorf. Mhm. Ne? Und in Düsseldorf wurde das Team dann, sag ich mal, zugemacht vom Vorstand. Ne, dann haben wir dann versucht, selber nochmal in Düsseldorf bei den Panthern was aufzubauen und haben dann nach 3 Jahren gemerkt, so, ne, funktioniert einfach nicht. Haben wir diese magische Grenze erreicht und sind dann erstmal nach Solingen gegangen. Solingen hatten wir diese Erfahrung gemacht, dass man mit Playbooks aus der zweiten Herren-Bundesliga nicht unbedingt nur in der DBL 2 spielen kann und ein paar andere Kleinigkeiten da gelaufen sind, wo ich gesagt habe, so, ich habe keinen Bock mehr. Ne? Muss jetzt nicht alte Kamellen aufwärmen. Und dann sind wir für ein paar Jahre nach Gladbach gegangen und dann sind wir in Krefeld. So. Anfangs war es genau so eine Situation, ne? Nicht, dass andere skeptisch das beäugt haben, sondern weil ich selber gesagt habe, so, oh, ne, schon bei anderen Leuten erlebt, dass es immer so, wenn man gerade jemanden kennenlernt, dass irgendwie ganz doof wird. Mhm. Ne? Weil das wird dann von anderen komisch beäugt und dann so, ja, ich meine, ich kam mal wegen einer damaligen Freundin damals zu den Plates, ne? Dann waren wir irgendwann mal auseinander. Ne? Also so das klassische, ne, wie wirst du denn Damencoach, ne? Weil deine neueste Liebschaft halt Football spielt. Dann landest du auch komischerweise da, ne? Komisch. So. So, dann haben wir aber anfangs das so gemacht, haben gesagt, okay, lass erst mal gucken, wie es läuft, ne? Aber wir zählen einfach keinen was, okay? Also es war mehr so.
Aber anfangs kam es noch eh raus.
Passive Geheimhaltung. Wir haben es 2 Jahre hat's gedauert.
Okay.
Ja, und es war erst so ein Orkan, wo eine andere Spielerin, die sie halt mitgenommen hat, weil nichts mehr fuhr, hat sie einfach mit Auto mitgenommen und hat dann festgestellt, Mama, hier wohnt doch der Carsten. Ja, hier wohnt er. Hä? Oh. 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 Ja, und aus dem Nähkästchen geplaudert, ne, habe ich nachher auch erfahren, die wollte auch was von mir. Und ich so, oh. Autsch. Autsch. Ja, ja, genau deswegen erstmal alles ne locker, also ne, locker angegangen und ruhig gehalten, weil es bei anderen Leuten schon mitgekriegt habe, dass das immer zu riesen Prügeleien führte in Maßen, also nicht meistens nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber zu riesen Unruhe. Ja. Gerade bei solchen Sachen. Und das ist jetzt bei Damen-Teams halt wirklich ganz, ganz prägnant, weil es ist halt so, ne? Ein Großteil der Leute ist ja, ich habe mal dieses Wort letztens gehört, cissexuell.
Ja. Also, ja, das ist mittlerweile schon ein Schimpfwort.
Also ich muss jetzt mir outen, ich bin anscheinend cissexuell.
Ja, ich auch.
Diese Erkenntnis, die hatte mich fertig gemacht.
Da haben wir was gemeinsam.
All die Jahre, diese dunklen Gelüste.
Diese perverse Abneigung.
Die, Neigung. Ich muss mich nicht mehr schämen. Ich bin ein cissexueller. Wenn ich das meiner Mutter erzähle.
Ja,
mein Junge, was habe ich falsch gemacht?
Alles.
Ein Spaß
alles.
Beiseite.
Nein, nein, aber das Problem ist ja auch dann meistens, dass dann Leute dann unterstellen, dass man dann
genau.
Die Freundin oder die Partnerin dann anders behandelt als die anderen.
Nicht, dass es woanders schon mal passiert wäre, nein, um nein. Gottes Willen. Zeig mal ein Damenteam, was in den letzten 3 Jahren, was in einem Zeitraum von 3 Jahren sagt, das war, ist bei uns nie passiert. Wo ich sage, das ist ein Team, das lügt. Also entweder sind die alle asexuell oder die lügen. Ne? Also im Zeitraum von 36 Monaten muss da so etwas passiert sein, dass wenigstens einer gedacht hat, die wird doch bevorzugt, weil... Ne?
Also ich denke mir, da wo die Liebe hinfällt, kannst du eh nichts machen. Ja. Ist ja schön, wenn sich 2 Menschen treffen und dann sagen, ja, wir wollen unser Leben gemeinsam bestreiten. Das ist ja erstmal eine schöne Sache. Und Talina hatte dann auch in den darauffolgenden Mails, wir haben ja ein bisschen hin und her geschrieben, auch gesagt, ja, es ist dann halt auch wichtig, das dann professionell und transparent dann im Team dann aufzuarbeiten, beziehungsweise dann zu sagen, ja, so ist es, es kommt sowieso raus. Und dann sollte man als Coach auch versuchen, sich da dementsprechend professionell zu verhalten. Was mich denn, also mich stört immer nur ein Umstand, wenn Trainer dann zu einem Damenteam gehen, um zu wildern.
Ja.
Und Da habe ich kein Verständnis für. Gibt aber auch wohl Frauenspielerinnen, die mit Football anfangen oder zum Team kommen, um auch zu wildern, beziehungsweise um das Ganze als Kontakt
zu nutzen.
Finde ich auch doof. Ich sage halt immer, eine Beziehung sollte immer außerhalb des Spielfeldes oder des Trainingsfeldes geführt werden. Alles andere ist mir völlig egal. Soll jeder machen, was er will. Freies Land. Aber bitte außerhalb vom Trainings- und Spielplatz. Wenn wir Football machen, dann sollte das bitte möglichst professionell laufen.
Und jetzt kommt dieser cissexuelle Chauvin in mir durch. Wenn ich jetzt bei irgendeinem Frauentryout bin und dann tauchen da, was hatte ich früher gesagt, ne? Ich meine, eine Vorgesetzte bei der Bundeswehr war so eine, die hat selber gesagt, ich bin eine Terrorkampflesbe aus Kreuzberg. Hm. Bei der Bundeswehr. Das war jetzt so lustig. Ne? Da konnte man mal sehen, wer die Hosen anhat. Sie mindestens zwei. Ja. Nee, also was ich besonders schlimm fand, war dann, es war eine Zeit lang wirklich schlimm, wenn eine große Teil ausgemacht haben, dann kamen dann immer die etwas buschikoserinnen Damen an. Wo du gemerkt hast, okay. Von den dreien sind mindestens zwei hier, nur um Ärsche zu gucken. Das ja. ging mir schon tierisch auf den Sack, weil das merkst du relativ schnell, wo du denkst so, die ist A, nicht sportlich, B, will sie nicht sportlich sein und C, geh mir aus dem Weg.
Und deswegen sag ich mal, es gibt immer verschiedene Motivationsgründe, so einen Sport zu machen, ne?
Ja, und das ist ja nicht mal, sag ich mal, homosexuellen feindlich oder sowas. Es ist einfach nur auf den Umstand geschuldet, dass dann, sag ich mal, Leute aus einer anderen Motivation bei so einem Training auf einmal sind, als du es erwarten solltest und auch erwarten kannst.
Und dann ist ja mal das Problem, ne, dann trennt sich die eine, fängt mit der anderen was an und
ja,
dann.
Ah, da gibt's Geschichten, Ärger, die sind dann, genial, dann, ja, die sind, ja. Oh, ja, das sind
aber
sind,
gut, ich steck da nicht drin.
Was denn? der war flach. Er war flach. Aber ich sag mal so, andersrum habe ich es auch schon mal erlebt, bei einer der Stories, wo ich innerhalb von 5 Minuten einen Trainer aus dem Team geworfen habe, wenn ich es rausgefunden habe, weswegen hast du die Rippen gebrochen? Ja, ich bin aus dem Bett gefallen. Aha. Und er hinterher.
Ah, ja.
Du bist 17.
Too much info.
Du bist ja. 17? Ja? Okay, Moment, ich telefoniere kurz. Zack, boom, so heraus.
So ein Fall hatte ich auch mal, bloß, dass dann ein Trainer was mit einer minderjährigen Cheerleaderin angefangen hatte.
Und ja, das ist derselbe Scheiß eigentlich, ne?
Und da habe ich dann auch sofort die Notbremse gezogen. Und,
ja, geht einfach nicht. Ja, und das ist die andere Sache, die mich beim Frauenfußball richtig, richtig abfuckt, sind denn, sag ich mal, Trainer, die dazu stoßen, nur weil sie was suchen zum Stoßen.
Ja, ja.
Also das merkst du auch relativ schnell.
So, deine Holste hat sogar auch kommentiert, hallo Daniela.
Die schreibt mal was.
Ja, Daniela ist auch mit dabei. Und sie sagt, ihr trennt das, ne? Sobald ihr am Platz sind, heißt es nur noch Coach und Spielerin. Und wenn das so funktioniert, ist es auch eine gute Sache. Ja,
ich sag mal so, das ist uns jetzt, sag ich mal, dadurch nicht schwer gefallen, weil es anfangs wirklich, sag ich mal, wir haben es nicht versucht, aktiv geheim zu halten.
Also ihr habt nur nicht drüber gesprochen.
Wir haben einfach nicht drüber gesprochen. Punkt aus. Das war die einfachste Geheimhaltung war, nicht so tun, als ob es ein Geheimnis wäre. Mhm. Also es war irgendwie total witzig irgendwo und irgendwann war es ein Sport für uns. Ja. Ne? Aber dann kommt es auch diese Übung daher, dass man sagen kann, okay, da ist Training. Punkt aus. Ne? Also ich ziehe sie auch schon mal vom Platz. Und ich habe andere erlebt, ne? Da hast du gemerkt, okay, die hatten gestern Abend zu Hause Streit.
Mhm. Ja, und es wirkt sich dann aus. Das schlägt Wellen. Kai sagt, Ehepaare beim Fleck-Teams sind auch schwierig. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Wenn
es dann noch eine Ehekrise dann gibt,
Ja, und Ehepaar ist jetzt unabhängig der Sexualität in jedem Team ein bisschen schwierig. Kann auch teilweise auch so sein. Und da mache ich mal kurz mal die Kurve. Familienbande generell in einem Team kann jeden...
Vater, kann Coach, gut, Spieler,
kann, Sohn, hab kann ich auch gut erlebt. Sein, kann gut sein, je nachdem, wie man eingespielt ist, je nachdem, wie man die Sphären voneinander trennen kann, kann aber manchmal auch irgendwie hardcore schwierig werden.
Ja.
Also, wenn dann Interessen auf einmal dagegen spielen, ne? Beispielsweise, du hast jetzt, sag ich mal, Spieler liegt auch verletzt auf dem Feld, ne, und der Papa rennt sofort aufs Feld. Und dann denkst du, du bist Position Coach, wir haben Physio.
Ja, wir hatten eine schwierige Konstellation gehabt, da hatten Spieler dann quasi mehr oder weniger so vorgeschlagen, dass sein Vater Trainer machen könnte, der hat ja Football-Erfahrung. Letztendlich habe ich dann irgendwann mitgekriegt, ja, beide hatten eigentlich keine gute Beziehung, weil der Vater früh aus dem Haushalt raus ist und es war eigentlich der Versuch vom Sohn, darüber wieder Kontakt mit seinem Vater aufzubauen. Das kann nicht funktionieren, das... Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich sofort gesagt, nein, ist nicht.
Ist eine nette Idee, aber in so einer Gemengelage, wo du dich, sag ich mal, auch, ich behaupte jetzt nicht, dass wir jetzt alle charakterlich super gefestigt sind und so weiter und so fort, ne? Aber das ist ein anderes Verhältnis zwischen Spieler und Coach und Kind und Elternteil.
Ja, vor allem sind da noch so viele Konflikte ungeklärt.
Ja.
Das ist Gift fürs Team und das explodiert irgendwann. Da habe ich da, also so, auf sowas habe ich gar keinen Bock.
Nee, ich habe es mal anders erlebt, da war dann ein Vater dabei, denn als Betreuer, um dann mit seinem Kind, sag ich mal, ein bisschen mehr Bindung aufzubauen, aber halt nur als Betreuer, ne? Also ohne.
Ja, was wusstet auch nicht.
Ohne Führung und so weiter und so fort, sondern nur da sein. Ne, damit er da ist und hatte nicht großartig viele Aufgaben, er war halt nur da und das hatte relativ gut funktioniert. Aber das ist auch etwas, wo du sagst, so, ist das jetzt der richtige Ort dafür? Ist es das etwas, was wir leisten können als Team, so eine Sachen hinzukriegen? Ja,
Ich würde mal sagen, das ist der Moment, wo dieser Spruch Football is Family an Grenzen stößt.
ja, also es hängt auch immer von den Leuten ab, ne? Kannst du mit einer Person ganz gut, oder sind die beiden fremd für dich? Ne? Wenn diese beiden Leute fremd für dich sind als Head Coach oder als Position Coach oder sowas, wird schwierig, weil du kannst keine von beiden einschätzen und weißt nicht gerade, was los ist. Wenn du einen von beiden schon länger kennst, hast du wenigstens ein bisschen Handhabe und ein bisschen mehr Mojo dabei.
Ja, schwierig wird es dann halt, wenn das Elternteil sein Kind dann nicht coachen lässt. Also, ne, wenn ich als Coach dem Kind was sagen will und der Vater sagt dann jetzt auch so nicht, ne, weil er irgendwie auch Part des
Oh.
Teams ist, das darf nicht sein. Also, der Konflikt, ein möglicher Konflikt zwischen dann dem Spieler und dem Coach muss eben als Sportler-Coach geregelt werden und nicht, dass noch der Vater dazu kommt und sagt, aber jetzt finde ich aber, übertreibst
Ja, mein Papa hat anders, oder mein,
du, ne?
hier so Stief, Scheidungskind-Misere, ne? Mein Papa hat es
Mm.
einfach mal anders erzählt, ne? Und das ist ja halt so eine Sache, da sind wir noch Gott sei Dank in Football Deutschland relativ weit entfernt, dass die Eltern alle Football-Ahnung haben. Aber es
Nö,
kommt
aber
immer mehr, es
Hubschrauber-Eltern
kommt.
kriegst du schon, ja.
Aber der Hubschrauber-Eltern schon, das so, ja, könnt ihr, müsst ja nicht so laut sein am Spielfeld. Hab ich letztens mal gehört, ihr seid ja ziemlich laut am Spielfeldrand.
Ja, sonst hören sie ja nicht.
Alter,
Sind alle taub mittlerweile.
ich wollte nur gucken, dass er mich 50 Meter Entfernung ganz klar versteht, was ich meine, ja. Ohne Schimpfwörter zu benutzen. Aber es kommen halt immer mehr jetzt auch die Generationen, wo die Eltern auch schon mal Football gespielt haben. Und das wird die nächsten Jahre sehr, sehr lustig werden. Weil die Anzahl der Leute, die Football gespielt haben und dann eigene Kinder haben, die dann auch Football spielen werden, wird immer mehr. Ne? Inzwischen
Ja.
haben wir teilweise schon Leute, die in dritter Generation Football spielen. Okay, noch nicht so viele. Ne, aber es wird immer mehr und das wird dann für die Coaches, die denn coachen, sehr, sehr interessant werden, weil dann hast du dann dieses Dilemma, was du in Amerika hast als Football-Highschool-Coach. Die haben alle Football gespielt. Die ganze Generation hat die letzten 90 Jahre Football gespielt und da musste ich erstmal durchsetzen können.
Es ist auch wichtig, dass dann das Kind auch mal lernt, seine Konflikte selber auszutragen. Und B, muss man dem Trainer vielleicht auch mal zugestehen, dass er seine Erfahrungen sammeln muss. Ja, und ja, jetzt wollen wir immer nicht hoffen, dass ein Coach dann über die Stränge schlägt, aber wenn das alles halt so im Rahmen ist und wenn es jetzt nur darum geht, dass Kind die Leistung nicht gebracht hat und deswegen nicht spielen darf, dann sind es einfach Erfahrungen, die gesammelt werden müssen auf beiden Seiten. Und da sollte man sich als Elternteil vielleicht nicht ständig einmischen. Aber gut.
Ja, da kannst du manchmal froh sein, wenn Eltern einfach nicht da sind beim Jugendtraining. Ne? Kann auch manchmal ein Vorteil sein. Ich
Waren
find's
doch immer alle
persönlich.
froh, dass wir nicht
Ja,
ständig junge.
als Spieler ja, aber als Coach ist es immer doof.
Ja. Aber
Irgendwie.
wir haben ja noch ein bisschen andere Themen hier, ne? Also, Familie ist halt ein schweres Thema. K-Pop statt German Bowl.
Ja. Also, ich dachte. Also, das ist ja wie so ein. Also das, was du jetzt gleich reinbringst, ist sowas wie aus dem bürgerlichen Recht, wenn es jetzt um Schuldrecht geht oder Vertragsrecht auf gut Deutsch, um es allgemein besser zu halten, sowas wie so ein Praxisbeispiel, ne? Es wird eine Leistung geschuldet, aber was ist, wenn die überhaupt nicht mehr leistbar ist, weil der Gegenstand nicht mehr da ist?
Also es ist ja so, dass der Verband prüfen lässt oder auch vor Gericht geht mit der Argumentation, dass dieser Vertrag, den ja der Huber mit seiner eigenen Firma geschlossen hat,
Also mit sich selbst.
ja, eine Übervorteilung des Verbandes darstellt, weil er auch, also das lässt man prüfen, dass die Preise, die dort aufgerufen worden sind, nicht statthaft waren. So, jetzt
Sittenwidrig
war
auf gut Deutsch, ne?
ja, das Problem war ja, dass der Huber sich den Namen German Bowl hat sichern lassen und davon ausging, dass seine Firma weiterhin dieses Event durchführt, weil eben vertraglich festgelegt. Und der AFVD unter der neuen Riege sagt jetzt, nö, nö, wir führen unseren eigenen GFL Bowl durch.
Moment mal, Moment, also der German Bowl, also den jetzt mal, ich rede jetzt vom Gattungsbegriff, ne, wie Taschentuch, Tempo, ne, oder Zewa für das große Tempo, für die große Nase. Also der German Bowl, den wir als German Bowl verstehen, nämlich das Finale, der deutschen Herren Footballmannschaft, ne? Also erste Bundesliga. Es gibt jetzt einen German Bowl und es gibt jetzt einen
GFL Bowl.
GFL Bowl.
Jawohl. Oh mein Weil Gott. Der Namensrecht zum German Bowl ja noch bei der Firma vom Huber liegt. So.
Alter, wer hat das denn durchgewunken, ey? Ach ja, der Huber hat es durchgewunken.
Der Huber, ja. So. Dieser GFL Bowl findet wieder in Hessen statt. Das Stadion ist nicht ganz so groß, aber gute Stimmung und man will da halt auch die Vereine sich präsentieren lassen und haufenweise Chili da drum und dran, alles gut und schön. Aber es war ja noch eben das Problem, dass der German Bowl ja immer noch beworben worden ist, beziehungsweise man konnte ja immer noch Tickets kaufen.
Was?
Und das haben auch einige getan. Nee. So, jetzt ist es aber so, dass da jetzt auch kaum noch Interesse war. Der German Bowl wurde quasi abgesagt, beziehungsweise auf der Seite vom Ticketverkauf steht jetzt ein anderes Event, und zwar ein K-Pop-Festival.
So für alle, die nicht wissen, Karten?
Nein, die Leute, die sich für den German Bowl eine Karte gekauft haben, sollen abgewickelt werden.
Oh Gott sei Dank,
weiß ich wann.
Den habe ich ja Glück gehabt.
Ja, für alle, die nicht wissen, was K-Pop ist, Korean Pop, ist ja.
Also mal was komplett anderes auf gut Deutsch.
Also könnte sogar spannender werden als so ein German Bowl von dem Event, mal ganz zu schweigen. Ja, also German Bowl findet nicht statt, dafür aber der GFL Bowl. Aber das heißt nicht, dass es eine Einigung vor Gericht gab. Die ist immer noch am Laufen, dieser Prozess. Es ist immer noch derselbe Status quo, man weiß von nichts. Nur, dass eben von Veranstalterseite der German Bowl halt nicht stattfindet.
Also, wie braun muss man sein?
Braun?
Also, wie arrogant eigentlich muss man sein, wenn man weiß, dass der Ausrichter, und das ist ja im Prinzip noch der Verband eigentlich, ne, ist ja seine Liga, ne, sagt, nee, mit dir nicht. Und dann noch Karten zu verkaufen. Ich meine, das ist ja schon, ich möchte nicht sagen, also es ist für mich als Amateurjurist, ich kann es nicht juristisch beurteilen, aber ich könnte schon fast vermuten, ich bleibe jetzt vorsichtshalber im Konjunktiv, weil ich nicht weiß, ob meine Haftpflichtversicherung alles abdeckt, ne, aber das ist doch schon Betrug. Jetzt mal ganz ehrlich.
Naja, wieso Betrug? So gesehen hat diese Firma, die Veranstalterfirma, einen Vertrag mit dem ARVD, wie immer der zustande gekommen ist. Es ist erstmal ein Vertrag.
Ja, aber mein Vertragspartner sagt so, nee, will ich nicht mehr. Also sprich, ich weiß ja schon, dass sie partout nicht wollen. Dass sie nicht wollen, okay, gut. Dass sie nicht aber können, okay.
Dafür gibt's doch Verträge, um eben dann zu garantieren, nur weil der andere keinen Bock hat, dass er trotzdem in der Pflicht ist, seinen Vertragsteil zu erfüllen. Dafür gibt's ja Verträge, die sind bindend.
Ja, nur so. wenn du mir sagst, ne, also wir beide haben jetzt einen Vertrag, ne? Wir beide haben jetzt einen Vertrag und du hast mir vertraglich zugesichert, dass du mir herkommst und mir die nächsten 3 Tage lang die Füße massierst. Und du sagst mir irgendwie 2 Tage
warum, vorher so. Warum auch immer ich das tun sollte.
Genau, ne? Warum auch immer? Weil ich habe ja einen Vertrag gemacht, ne, mit mir, Carsten Schimpel, und dann mit mir als dein Vertreter, ne? Ne? So Füße massieren. So. Und dann sagst du mir kurz vorher so, Alter, bin ich bescheuert?
Ne, dafür ist ne? ein Vertrag da, damit du ne? drauf pochen kannst.
Ne? Und dann sage ich, aber ich habe einen Vertrag, und du sagst so, nö, ich komme aber nicht, ne?
Aber
und ich, ja und ich so? Dann, sobald ich ab den Punkt weiß, dass du sagst, so, ich mach alles, fahr nur nicht nach Düsseldorf, nur die scheiß Füße muss massieren. Und ich sag dann, nachdem du mir gesagt hast, fahre ich jetzt dahin und kauf dir dein Lieblingsessen und keine Ahnung was, weil ich hab einen Vertrag, dass du herkommst, ne? Dann würde jeder Richter wahrscheinlich sagen, entschuldige mal, Carsten, du hast doch einen Sockenschuss. Der Typ hat dir schon gesagt,
nein,
dass er nicht kommt.
So funktioniert
nicht kommt. Das
nicht.
Doch, so
funktioniert. Nein.
Doch, so funktioniert das im Schuldrecht. Warte mal, die Sache ist die, ich habe jetzt im Prinzip einen Anspruch auf Schadensersatz gegen dich, weil du nicht leisten willst. Punkt.
Ja.
So. Aber alles, was ich ab diesem Zeitpunkt, sag ich mal, schon in Ausgabe gebe oder weitermache, ab dem Zeitpunkt, wo ich weiß, dass du nicht leisten willst, darauf bleibe ich sitzen. Da habe ich dann keinen Schadensersatzanspruch auf dich.
Naja, aber es ging ja auch darum, dann eben zu sagen, was dem Betreiber, also dem Veranstalter, der jetzt durch die Lappen geht, ne? Weil er hatte ja schon Ausgaben geplant. Ja,
genau, das kann er
planen. Er hat ja zu erwarten Einnahmen gehabt und sowas. Darum geht's ja.
Genau, aber ab dem Zeitpunkt, wo er schon wusste, dass der Verband partout nicht mit ihm, sag ich mal, einen German Bowl machen will, aber ab dem Zeitpunkt noch Karten zu verkaufen, Also das ist ja justiziabel, also ganz ehrlich. Also. Beziehungsweise, ich halte es mal ganz kurz fest, wahrscheinlich, was viele in Football Deutschland denken, hat der Typ Football Deutschland kaputt gemacht oder einfach nur nicht vorangebracht? Weil spätestens jetzt muss doch jeder wissen, was eigentlich von Robert Huber die Motivation war.
Also der Huber hat den AFVD geritten wie eine Hafennutte in St. Pauli, ihren Lieblingsfreier, und den ausgequetscht wie eine Zitrone.
Und ist
Und
dann abgehauen, ohne zu bezahlen, ne?
nee, die Hafennutte hat ihren
Die hat
Freier
ja
geholt.
direkt, die kam aus der Dusche raus, hat eine Rechnung gesehen, was?
Da hast mich schon wieder missverstanden hier.
Naja, aber komm, ey, also, jetzt mal ganz ehrlich, eigentlich müsste jeder Footballverein in Deutschland den Robert-Huber-Stadionverbot geben. Also, ganz ehrlich.
Ich glaube, der wird sich doch nicht mehr blicken lassen, also egal.
Ja, also das ist echt ausnehmen bis oben hin, ne? Anstatt einfach zu sagen, okay, scheiße gelaufen, gut ist und hoffentlich wächst da mal ein bisschen Gras über die Sache, aber alter Schwede, ey, der gibt einfach nicht auf, ne? Das ist
Der
ja.
will Cola haben.
Ja, ich hatte eher erwartet, dass beim German Bowl er dann im Prinzip vorm Stadion steht
Vor seinem
und
Dom des Lichts,
vor seine
Kathedrale des Lichts.
Kathedrale des Lichts, wie so ein anderer Typ schon mal erzählt hatte. Mein
Das war
Gott.
er.
Nee, ich glaube, irgendjemand anders hat dieses Wort auch mal benutzt, irgendwas in den 30er, 40er Jahren.
Also,
Na, lassen wir das mal.
okay, verstehe.
Ja, auch so ein Größenwahnsinniger. Und dann vielleicht noch zu den Massen spricht und sagt so, stürmt, keine Ahnung was, ne? Und dann kommt da so ein Typ mit so einer Bärenmaske oder sowas, so ein Vollgeschminkter und sowas. Und dann haben wir irgendwelche Bilder, wie die den German Bowl stürmen und keine Ahnung was. Irgendwelche ewig gestrige, ne? Und der dann irgendwas sagt, es war huge und keine Ahnung was. Ich glaube, Donald
Jetzt
Trump war
wird's wirr.
ansteckend. Ich glaube,
Jetzt
Donald Trump
wird's
war
wirr.
ansteckend. Also, das ist doch Größenwahn. Sorry.
So, aber was auch größenwahnsinnig ist, Leipzig Kings.
Oh.
Die
Oh.
sind da jetzt so irgendwie, man weiß nicht, ob sie die Saison zu Ende bringen.
Also
Der Haupt.
eigentlich wollten wir nie über so eine Sache mehr reden, ne? Aber das ist eigentlich zu lustig.
Ist ein bisschen Genugtuung, oder?
Eigentlich gibt es eine Sache, die mich da ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen schockt, ist, was haben wir mal gesagt, so ein Football-Programm braucht erstmal 3 Jahre, bis es läuft. Also als Football-Programm nur aus sportlicher Sicht.
So, und im dritten Jahr ist es jetzt schon das, also im zumindest Betrieb befindliches zweites Team, was so kurz vor dem Aus ist. Ich meine, bevor die Liga losgegangen ist, gab es ja schon zwei Teams, die über die Klippe gesprungen sind.
Ja, die waren ja nicht mehr richtig gebildet. Das war ja ein bisschen
Ja,
Papiertiger, ne?
aber trotzdem wird da schon irgendwie Geld vernichtet worden sein, könnte ich mir vorstellen. Ja, was ist passiert? Der Hauptinvestor der Leipzig Kings kann nicht zahlen. Der hat da irgendwie eigene Probleme.
Haben die keinen Vertrag? Ich meine nur.
Ja, wenn kein Geld da ist, ist kein Geld da. Und dann ist es wohl auch so, dass bei den Spielen ja irgendwie nur um die 1200 Leute dann anwesend sind. Ja, und jetzt ist halt die Frage, kann Leipzig die Saison beenden? So, und jetzt fangen ja schon an, die Fans Geld zu sammeln, was ich auch total abartig finde. Das hatte ich letzte Woche schon mit JP, unserem Gast, besprochen. Da ist ein Team, was kein e.V. ist, was kein eingetragener Verein ist und nicht ehrenamtlich arbeitet, sondern von vornherein mit Geld hantiert, ja, und Geld einnehmen will. Und jetzt merkt man, das Geschäftsmodell funktioniert nicht. Und jetzt nimmt man noch Spenden von Leuten an, von ihren Fans an, wo man eh schon jetzt hohe Ticketpreise, hohe Fanwarepreise und sowas alles den abknöpft, und die bezahlen jetzt noch lemmingweise noch irgendwelche Spenden, damit der Verein irgendwie über die Runden kommt.
Team,
Club,
Club,
ja.
ja, also, ja,
Das finde ich abartig. Das finde ich sowas von abartig. So, und jetzt kommt aber noch so ein zweiter Punkt hinzu. Die ELF hat ja vorher gesagt, ne, die wird da nicht helfen, weil ihnen da auch sowieso die Sicherheiten fehlen. Jetzt guckt man, jetzt lässt Izume verlauten, naja, man guckt schon irgendwie, wie man den Verein retten kann. Was ich dann aber auch wieder so doppelmoralisch finde: ein Team in Istanbul lässt man über die Klippe springen.
Ja, du.
Aber ein Team aus Berlin, aus Deutschland, ist jetzt so wichtig, dass man das erhalten muss, aber ein Team aus Istanbul ist scheißegal.
Ja, weil ganz einfach, ich denke mal, es liegt einfach daran, dass, sag ich mal, so die Homebase von der Elf immer noch gefühlt Deutschland ist.
Ja,
Ja,
es ist das Kernprodukt eigentlich.
es ist im Prinzip das Kerngebiet, ne? Auch die Sprache, sag ich mal, klar, die reden beim Training Englisch und so weiter und so fort, aber die Sprache der Konsumenten ist halt Deutsch, Punkt, ne? Und es passiert halt in Deutschland, in der Elf-Infogruppe ist genug schon passiert anscheinend, was das alles angeht, ne? Haben natürlich auch Leute, sag ich mal, kritische Stimmen mal losgeworden, ne? Auch alles gut. Aber es ist halt dann, sag ich mal, negative Publicity, wenn man das Team, sag ich mal, sterben lässt. Weil einerseits ist natürlich Istanbul schon über die Wupper gegangen. Sag ich schon wieder Wupper. Über den Jordan. Und jetzt noch in Deutschland direkt eins. Oh, la, 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 la. Ne? Dass man da, sag ich mal,
Ja, so
marketingmäßig da versucht, das irgendwie noch vom Eis zu kriegen. Auf der anderen Seite finde ich ja diese die Idee, ne, dass der Fans Geld sammeln, ja, wieder irgendwie sympathisch. Schöne Geschichte, aber auf der anderen Seite, ne, als jemand, der seit Jahren im Vereinsfußball unterwegs ist, so, wo
Ja,
war das?
für den Verein Football rühren die keinen Finger.
Ja, ganz ehrlich, ich meine, jetzt
Und ich meine, was hat
auch.
die ERF jetzt bisher getan, damit der Football hier in Deutschland wächst? Also, ich habe noch nicht gehört, dass die irgendwie Jugendfootball unterstützt hätten, außer Hamburg hat vielleicht mal ein Camp gegeben oder sowas, ja.
Ja, die Medienwirksamkeit ist halt größer. Ne?
Ja,
Und
was, was.
dementsprechend ist Resonanz größer. Das ist halt ein Resonanzkörper. Ne? Und die Resonanz bei den Fans ist halt viel, viel größer und dann passiert halt so etwas. Einerseits finde ich es jetzt so als Story, ne? Extern gesehen, als Story relativ schön, wenn es klappen würde, dass man halt so einen Club rettet. Gab es ja im Eishockey auch schon öfters mal. Ja? Und sich dadurch, sag ich mal, etwas, sag ich mal, etwas bildet. Das wäre so eine Chance, die sie hätten. Vielleicht ist das, was der Zoom dann auch sieht, dass vielleicht so eine Homebase auf einmal entsteht dadurch, dass die Leute, sag ich mal, dann doch eher dahin pilgern oder zumindest ein paar mehr. Ne?
Naja, ich glaube eher, dass man halt vermeiden will, dass jetzt halt noch ein Team drauf geht. Das wäre dann halt, wie gesagt, im Betrieb der zweite Club. Das wäre natürlich marketingtechnisch ein Desaster.
Ja.
Da würden sich halt viele das Maul drüber zerreißen. Ich meine, die Kommentare sind jetzt schon voll damit. Und was ich aber nicht verstehe, ich meine, Leipzig scheint jetzt nicht der Standort zu sein, wo die ERF jetzt nur richtig punkten kann. 1200 Leute, die da zum Heimspiel kommen, das Stadion, das bröckelt. Die Leute müssen sich in der Turnhalle umziehen. So toll kann der Standort nicht sein. Aber den jetzt zwanghaft jetzt am Leben zu halten, ja,
Ja,
ich weiß jetzt nicht, ob das Interesse dadurch größer wird.
auf der anderen Seite muss ich jetzt mal sagen, jetzt für den Standort Leipzig ist die Anzahl der Zuschauer ein guter Schnitt. Ne, für höherklassigen Football. Ist das schon mal ein guter Anfang?
Naja, aber du musst ja trotzdem eine Miete zahlen. Sind ja kein e.V., sie müssen ja trotzdem Stadionmiete zahlen. Und die Frage ist jetzt, decken die Einnahmen von 1200 Leuten, die da zum Spiel kommen, die Stadionmiete?
Und eigentlich lasse ich im Profi-Football, jetzt meine Amateurahnung, die ich habe, kannst du bei solchen Standorten, die, sag ich mal, vom Ticketverkauf nicht so gut leben können, müssen sie zusehen, dass sie über Merchandise leben und über Streaming heutzutage leben. Ne? Und da sind sie noch weit, weit davor entfernt, denke ich mal, so viel Geld generieren zu können über Streaming und über Merchandise.
Ja, also ich kann es den Leuten nicht verdenken, dass sie nicht hinwollen, wenn die Sportstätte da so unattraktiv ist. Mir hat man gesagt, es ist so wie das Mommsenstadion, nur ein bisschen schlechter. Ich selbst war noch nicht da. Gut, aber ja, wir werden sehen, wie es mit den Leipzig Kings weitergeht. Es gibt auch wildeste Theorien, wie man da den Verein über die Runden bringen will, aber wir werden es sehen. Es gibt ein Datum zum Saven, zum Vormerken. Es findet, oder die Redcon ist wieder in der Planung.
Du springst aber auch geil wieder, ne?
Ja, sorry.
Redcon, was ist nochmal Redcon für die Leute, die es
Redcon ist ein Ableger der Bayern Convention, also ist derselbe Organisator. Und die Redcon ist eigens eine Veranstaltung, um Themen anzusprechen für Vorstände und Betreuer und sowas, wie man halt ja organisatorisch seinen Verein nach vorne bringen kann.
Also das, was wir machen
In professionell.
Insachlich.
Sachlich. Genau. Ja, man hat uns ja da eigentlich letztes Jahr auch eingeladen. Wir sind halt nicht hin, ist halt zeittechnisch ja auch immer ein bisschen schwierig. Ich habe schon vor, zumindest in der Bayern-Convention da mal aufzuplacken. Und die Redcon würde ich wahrscheinlich auch sehr interessant finden. Nicht nur würde, ich finde sie sehr interessant. Ich will gerne mal hin, ist dann aber auch nochmal eine Frage, ne? Dahin fahren, Geld, übernachten und ständig irgendwie Urlaub nehmen, ist halt auch mal schwierig, weil man dann auch wie schon auf Freitag mal hinfahren will.
Ja, das ist auch noch so eine Sache, ne? Wie
Naja,
gesagt,
die über. Ja.
Bielefeld war ich von den Hotelkosten auch ein bisschen geschockt.
Naja, die Ravens wollen auch noch, dass ich vorbeikomme. Delmhorst will, dass wir vorbeikommen. Tollense will, dass wir vorbeikommen. Also, wir sind schon gefragt, aber man muss halt gucken, wo man jetzt eben zusagt, nicht?
Ja, beziehungsweise wie man den Weg überhaupt findet, ne? Ich meine, du hast ja zwei Teams, ich habe zwei Teams.
Ja.
Nebenbei muss man auch mal gucken, dass man andere Sachen mal endlich mal fertig macht, ne? Die 1000 Großprojekte, die immer da liegen bleiben.
Ich habe auch gesagt, nächstes Jahr mache ich nur noch ein Team. Also wenn überhaupt, mache ich nur ein Team. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich, du weißt ja, ich bin da seit 3 Jahren irgendwie auf den Absprung.
Ja, das ist ein Dauerzustand.
Ja, und also aber wenn, dann mache ich nächstes Jahr nur ein Team. Also mit den Bears 10 Spiele, mit den Cobra Ladies mindestens 4. Das ist schon echt anstrengend.
Ja, das ist, ich bin ja schon froh, dass beide Teams bei demselben Verein sind. Ne?
Ja,
Noch
also.
schaffen würden, noch die Zeiten ein bisschen besser zu organisieren, aber gut, ich meckere auf einem sehr hohen Niveau, was das angeht.
Ja, das Problem bei mir ist, da es eben zwei Vereine sind und ich dann einmal montags da bin und einmal mittwochs da bin, kann ich bei beiden Teams nicht 100% geben. Ne? Und das wird dann dem Team ja auch nicht gerecht. Oder den beiden Teams nicht gerecht.
Ja, zumal die, sag ich mal, wirklich auseinander. Ja, auf zwei verschiedene Richtungen unterwegs sind.
Ja, und die Bears sind halt einfach mal wirklich für mich fast 1,5 Stunden weg und da habe ich auch abends dann echt meine Probleme, denn mit den Öffis noch nach Hause fahren zu müssen.
Das ist ja auch eines der großen Probleme, was manche Leute echt auch Vorstände ganz gerne übersehen, ist, wie lange fahren meine Coaches eigentlich zum Training und wie kriege ich die Langzeit motiviert, dass sie diesen Scheiß noch mitmachen? Ne?
Ja, das Team an sich ist toll. Also es macht Spaß mit den Jungs. Wir haben jetzt natürlich so einen kleinen Hänger, dementsprechend, dass die Jungs halt nicht mehr so zum Training kommen, wie sie vor dem Spiel, vor der Saison noch zum Training kommen. Sie meine, jetzt kommen noch die Spiele dazu. Na, und jetzt geht auch langsam die Urlaubszeit los.
Ja, das ist immer so geil. Das hab ich ja schon mal erzählt hier in Nordrhein-Westfalen, ne? Ja, vor Weihnachten, okay, geht noch, ne? Denn Neujahr, boah, schlimm, ne? Dann geht's wieder ein bisschen hoch, dann kommt Karneval, leck mich am Arsch,
Ja,
dann
oder
geht die Zahl
Ostern,
wieder hoch und dann
Pfingsten.
kommen die Osterferien, och nö.
Ja, deswegen. Ja, und wenn dann jetzt ein zusätzlicher Termin mit Spieltagen dazu kommt, dann gucken halt die Jungs, wo sie sich dann doch mal ihre freie Zeit abknapsen können.
Ja, es ist auch nicht böse gemeint. Also ich finde es ja auch vollkommen in Ordnung, weil viele können halt nicht 3 Tage die Woche monatelang trainieren. Die
Ja.
Zeit muss man auch erstmal finden, weil komischerweise andere Leute haben vielleicht auch noch Familie, Freunde oder irgendwas anderes oder müssen vielleicht mal den Geschirrspüler ausräumen.
Ja, so sieht es aus. Weißt du, was mir gerade auffällt?
Was denn?
Wie cool es doch ist, dass du immer den Stream über Zoom aufnimmst.
Weil du wahrscheinlich Folgendes vergessen hast.
Den roten Knopf.
Den roten Knopf, das ist auch nur eine Sache, die ich dem Björn gesagt habe, ne? Benutzt Zoom, ne? Du kannst zwar lokal aufnehmen, aber im Zoom nimmt automatisch auf, wenn du es entsprechend eingeschaltet hast, ne?
Ja, ich und der rote
Ja?
Knopf, es ist so ein Dauerthema. Ich meine,
Na.
du musst es vorstellen, ich habe ja hier direkt vor mir dieses dicke Board und da ist ein riesengroßer
Knopf.
Knopf, der so pulsiert und da steht ganz fett Rec drauf. Den muss man nur drücken, dann springt der auf Rot.
So, an dieser Stelle möchte ich mal sagen, so Charaktere wie Kälte sind der Grund, warum die Menschheit momentan am Computer sitzt und nicht mit Steinen aufeinander schmeißt. Weil solche Menschen haben dazu beigetragen, dass der Dritte Weltkrieg doch nicht aus Versehen ausgebrochen ist. Oh Gott, die
Wissen
Amis
Sie, ich habe
greifen an, der
vergessen,
Hund.
die genau, ich habe vergessen, den Knopf für die Atomrakete zu drücken.
Ja, sorry, Genosse, habe ich vergessen.
Upsi.
Haben wir nochmal Glück gehabt, ne? Wir strahlen nicht alle. Ja, danke, ey. Toll, Kälte ist schuld, dass es keinen Mad Max-Film gibt. Nein, Quatsch.
Ja, stell mir vor, ich würde in so einem Atomraketensilo sitzen, die Kacke ist am Dampfen und die Menschheit ist nur deswegen gerettet, weil ich nicht auf den roten Knopf gedrückt habe.
Du, das gab es wirklich in den 80ern, ein russischer Oberst
Ja.
oder was immer, ne, der hatte auf seinen Frühwarnsystemen dann da so gesehen, oh, da starten ein, zwei Raketen von den Amerikanern. Er sagt, nee, kann nicht sein. Wieso schießen die nur zwei auf uns? Das muss ein Fehler sein. Der hat nachher richtig Ärger gekriegt, dass er nicht den Alarm ausgelöst hat, dass er so weit hinunter zurückschießen kann. Ne? Weil er sich damals gesagt hat, so, nope, kann nicht sein.
Ja, ist aber der Grund, dass wir noch blühende Landschaften haben.
Genau, dass nicht der Dritte Weltkrieg ausgebrochen ist, war ein sowjetischer Offizier in irgendeinem Bunker, der gesagt hat, so, nee, roter Knopf habe ich vergessen zu drücken. Sorry, Leute.
Gut, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass die
Dass du die Welt gerettet hast?
Podcast-Aufnahme,
Wir
ja,
retten die
das,
Welt.
ja, also wir retten vielleicht den Tag unserer Community, in dem wir hier sind, aber ich glaube, viel weiter darüber hinaus geht das nicht.
Ein bisschen Größenwahn. Komm, ein bisschen rumhubern müssen wir doch.
Übrigens, gestern habe ich, nee, Quatsch, Sonntag, das ist ja schon vorgestern, habe ich Doğan getroffen, Doğan Özdemir. Der ist ja der Sportdirektor von den Rebels und haben uns herzlich begrüßt und der hat nochmal gesagt, wie geil er unseren Podcast findet.
Das finde ich cool.
Ja, bin ich auch immer baff und habe gesagt, da geht ein richtiges Herz auf, wenn Doğan mir sagt, dass er den Podcast gerne und regelmäßig hört. Und wir haben uns nochmal verabredet, dass wir jetzt gucken in den Sommerferien, dass das mit dem Interview läuft, weil die Rebels hatten jetzt irgendwie 7 Spiele in Folge.
Boah, sieben in 7 Wochen.
Und da hat man natürlich den Kopf voll.
Alter Schwede, ey. Also viele finden ja schon 3 Spiele in 3 Wochen schon absolut
Ja,
hardcore, ja.
ja.
Aber 7 Stück hintereinander.
Ja, deswegen habe ich gesagt, alles gut. Also an der Stelle, lieber Doğan, Liebe geht raus. Ich freue mich schon aufs Köfteessen. Und dann nehmen wir
Boah,
auf.
Köfte. Ich wollte mir Tiefkühlköfte letztens kaufen und habe festgestellt, wie teuer ist der Scheiß geworden.
Tiefkühl. Ich krieg's frisch.
Ja, sei froh.
Ja.
Ohne Scheiß, weil der Köftetyp hier um die Ecke, der. Nee, nee, geht gar nicht.
Ja, selbst euer Döner da in NRW geht gar nicht.
Boah, hör mir auf mit Döner hier in NRW. Weißt du, als ich erstmal hierher gezogen bin, ne? Ja, Döner. Ja, mit Tzatziki? Was?
Ja, so habe ich auch geguckt. Was? Das
Ja?
kannst du mir doch nicht andrehen. Ich komme aus Berlin, Alter.
Und so einer Pepperoni drauf, wie so. What?
Griecher-Döner.
Wie Pepperoni? Ne? Da habe ich mal gefragt, wie groß ist eigentlich euer großer Döner? Dann zeigt er mir so ein halbes Fladenbrot. Ich so, ist klar,
Ja.
ich nehm zwei. Es war ein halbes Fladenbrot. Und ich so, okay,
Okay.
ihr macht eine Quantität wett. So, okay.
So, wir kriegen Grüße aus dem Norden. Herr Marco sagt hier Moin Moin. Ich dachte, im Norden sagt man
Moinsen.
nur einmal Moin. Zweimal Moin ist schon labern.
Ist doch ein Podcast, was redest du?
Wo denn aus dem Norden? Sag mal an, Marco. So, bis er antwortet, können wir zum nächsten Thema springen hier. Wie
Genau.
lange nehmen wir denn eigentlich schon auf?
Solange wie es uns gefällt. Ach ja, da fällt mir auch gerade was ein. Wir haben noch ein Thema. Bei Lang und
Deswegen.
Feld.
Lang und fällt, ja.
Also ich wohne direkt nebenan Langfeld. Also witzigerweise, gehe ich links aus dem Haus, brauche ich 5 Minuten zum Trainingsplatz der Düsseldorf Panther. Gehe ich rechts aus dem Haus, brauche ich 15 Minuten zum Trainingsplatz der Langfeld Longhorns. Also irgendwie wohne ich sehr zentral. Habe aber noch nicht geschafft, bei den Langfeldern mal nachzuhorchen, was da eigentlich passiert ist.
Hättest du mal gemacht? Hättest du mal
Hätte
ein
ich
Mikro mitgenommen und.
Nee, ich hatte ja eher Angst um meine Einrichtung zu Hause.
Okay,
Weil ich wohne
ja.
ja so nah und hatte gedacht so, nee, es ist gerade die Küche ist neu. Ich möchte jetzt
Nee.
nicht, dass sie kaputt gemacht wird.
Ja, was ist passiert? Spiel in Münster bei den Blackhawks. Die hatten Rindviecher in den Lockerrooms. Und die Rindviecher haben gewütet. Es gab ein Spiel gegen die Langfeld Longhorns. Die waren da zu Gast, haben auch gewonnen. Und nachdem die dann weg waren und man dann da mal in die Umkleidekabine geguckt hat, hat man da eine Riesenverwüstung plus eingetretener Tür vorgefunden. Und da muss man echt mal sagen, wie assi muss man sein?
Beziehungsweise, was ist da passiert, dass man so austitscht? Ich meine, ich habe es beim Scrimmage gegen die San Diego Cardinals U19 gehabt. Da sind wir an die haben ja die Umkleidekabinen auch so Cardinals-mäßig, also total schick gemacht, ne? Auch mit so Plastikaufstellung, so Plastikverkleidungen, ne? Da wo das ganze Branding drauf ist. Und da war irgendwo ein kleiner Riss drin. Gott, konnte ich mir was anhören. Konnte ich mir da was anhören? Weil wir da so anscheinend anscheinend wir da irgendwie so einen kleinen Riss reingemacht haben, den man SOS gar nicht gesehen hat, ne? Und die gute Dame, die da die gute Seele der Örtlichkeit ist, ich habe gedacht, ich bin ja ein Jugendherberge. Also ich weiß, ich mache nicht nur mal ein Scrimmage bei den Cardinals, die waren alle ganz cool, ne? Aber wenn denn, soll keiner meiner Jungs die scheiß Kabine benutzen, weil ich keine Lust habe, da nochmal fünfmal durchzugehen, weil da irgendwo ein Füsselchen ist. Ja?
Na, die Brisanz lag ja darin, dass die Blackhawks zu Gast in einem, selber zu Gast in einem Stadion waren, und zwar der Preußen Youngstars, das ist da Fußballteam, und die durften dort spielen. Also das waren dann also dementsprechend auch nicht ihre Umkleidekabinen. So, und dann finde ich das halt sehr asozial, dass man da dann halt wütet und da alles in Schutt und Asche legt, was ja dann auf das Heimteam zurückfällt und die dann vielleicht irgendwann die Arschkarte haben, dort nicht mehr spielen zu dürfen, nur weil die Gäste sich nicht benommen haben.
Ja, beziehungsweise, was ich jetzt sehr, sehr, ich meine, so eine Storys hören wir immer wieder irgendwo raus, ne? Kriegt man immer irgendwo mal wieder mit, ne? Aber meistens so vom Labern, ne? Irgendwie sowas, da hast du gehört, ja, krass, 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 ne? Und jetzt steht der Scheiß sogar in der Zeitung.
In zwei Zeitungen.
Ja.
Aber ja, leider hinter einer Paywall versteckt, also viel mehr als die Schlagzeile konnte ich nicht lesen. Aber trotzdem, also wenn ich irgendwo zu Gast bin, dann benimmt man sich, man räumt die Kabine auf und schon gar nicht demoliert man halt die Einrichtung, weil wie gesagt, das fällt dann auf das Heimteam zurück, und wenn die Pech haben, dürfen die da nicht mehr spielen, also den Schaden werden sie bezahlen müssen. Weiß ich nicht, ob Langfeld so cool drauf ist und sagt, den Schaden übernehmen wir, aber eigentlich müssten sie. Und ich finde, das gehört halt auch vom Verband bestraft. Also wenn ich mir zum Beispiel vom Verband anhören muss, ein Coach ist dafür auch zuständig, oder wir werden angehalten, in der Öffentlichkeit unseren Verband zu repräsentieren, unseren Verband und unseren Sport, dann gehört sowas eben mit dazu, und sowas gehört dann auch geahndet. Also meiner Meinung nach, das ist assi.
Ja, beziehungsweise was auch ein bisschen schräg ist, ist, was mich halt so erstaunt, dass das wirklich in einer Zeitung drin steht, dass Leute bei Facebook das schon teilen und sowas. Und ich denke so, oh Leute.
Ja, also dem Ruf tut das nicht gut für Langenfeld.
Das aber auf der anderen Seite aber auch, und da bin ich jetzt mal ein bisschen blöd und sag mal, man tut sich aber als Heimteam damit auch keinen großen Gefallen, das an die große Glocke zu hängen.
Naja, ich meine, sie haben ja rechtlich, das Recht, sich
der. Ja, klar, klar. Aber dann diese negative Presse bleibt denn unter Umständen, gerade wenn du, sag ich mal, relativ frisch bist, wie die Münster Blackhawks. Ich meine, die sind jetzt nicht so ein seit Jahrzehnten tradiertes Team. Die gibt's ja erst seit, glaub, 10, 12 Jahren. Was relativ jung ist in Nordrhein-Westfalen. Und du immer wieder auf, sag ich mal, gute Presse aus bist, ne? Und dann hast du dann so eine Presse, ja, und es steht ja, oh, ihr seid jeder, wo immer die Assis kommen. Das hängt.
Naja,
das
bleibt hängen, nee. Ja. Also sie können ja jetzt nichts dafür. Also sie haben ja den Schaden nicht verursacht.
Ja, aber das derbe in die Zeitung zu bringen, ich meine, ich kann den Unmut sehr gut nachvollziehen, ne? Aber das so in die Presse zu bringen.
Also eigentlich müsste man jetzt sagen, wenn man Langfeld zu Gast hat, erstmal eine Kaution, ne? Bevor ihr hier einrückt, zahlt er erstmal 500 € Kaution und dann sind wir weiter.
Das sowieso, ne? Und auf der anderen Seite jetzt mal den Spiegel mal umgedreht, ne? Ich weiß nicht, spielt Münster nochmal in Langenfeld?
Das weiß ich nicht, das habe ich nicht recherchiert.
Also, beziehungsweise, soweit ich die
Liga. Meinst du, sollten denen nochmal die Tür eintreten?
Also, ganz ehrlich, ja, ich kenne das, ne? Ja, komm, dann treten wir denen den Rasen kaputt. Ja, den Rasen, verdammt nochmal. Ne? Aber wir montieren nicht die Duschköpfe ab.
Ich wollte mir da noch einen Song wünschen von Rage Against the Machine, Bulls on the Parade. Nicht ganz das Thema, aber...
Okay, Burning Down the House.
Burning Down the House. Ja. Original oder...
Was wir noch nicht haben. Und ich sag mal so, von den Tabellen her, ne, es sieht jetzt momentan so aus, als glaubt Münster wird nicht absteigen. Sondern ich vermute eher Solingen, weil da läuft es jetzt nicht so geil. Und Langfeld ist gerade momentan noch Mittelfeld. Also es kann gut sein, dass sie nächstes Jahr sich nochmal wiedersehen. Und ich meine, wenn das wirklich so ist, dass die Langfelder da irgendwas kaputt gemacht haben, ne, wo war da die Kontrolle im Team? Wo waren denn die Team-Captains? Beziehungsweise was ist passiert, dass Spieler sich so dermaßen...
Na, was ist im Vorfeld passiert?
Was ist da im Vorfeld passiert eigentlich, ne?
Ja. Der Markus aus Bremerhaven. Bremerhaven war doch das Team, was puff in der Halbzeit weg war, wo wir ermittelt haben, oder?
Waren das nicht Bremerhaven Seahawks? Ich weiß es nicht. Willst du keine Schlüssel
ja, nachstellen? Wie geht's dann da jetzt bei euch weiter, Marco? Wenn, ihr musstet ja, glaube ich, wieder unten anfangen. Wie läuft die Saison? Ist ein Aufstieg in Sicht? Wenn du da mal so Infos für uns hast, immer her damit. Ja, hallo.
Ja. Oder habt ihr schon Uber bestellt? Entschuldigung. Also, andere Vereine so, ja, wir sind die mit den Dixie-Klos und die, ja, wir sind die mit den Uber. Was?
Wir sind das Halbzeit-Team.
Halftime Heroes. Verdammt, das ist ja mal ein geiler Podcast-Titel gewesen. Halftime Heroes, ne?
Mein ja, Gott. Das war auch ein Ding. Da haben wir auch nicht schlecht geguckt.
Ja. So.
Ja, wir hatten, also wir haben es ja jetzt schon wieder kurz vor 10, also sprich, wir sind über anderthalb Stunden. Wir hatten jetzt überlegt, ob wir noch ein Thema reinpacken, so von wegen, weil wir mal die Zuhörerfrage bekommen haben, warum ist die O-Line so wichtig? Stichwort sanfte Riesen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch zeitlich packen, weil wir haben ja eigentlich noch unsere letzten drei Punkte aus der Serie How to Build a Positive Team Culture. Das ist der letzte Teil unserer Serie.
Du, ich würde aber sagen, wollen wir mal Fanservice betreiben?
Fanservice? Was willst du denn Fanserven? Also ich verkaufe keine gebrauchten Schlubber.
Schlubber? Zeig den Schlubber. Nein, Quatsch. Lass uns mal ruhig mal das mal, mal kurz antiggern. Dann mit den dicken Leuten. Nee.
Ja. Vorher haue ich hier noch die Antwort von Marco raus. Bisher ungeschlagen. Herzlichen Glückwunsch. das verstehe ich nicht. Neuer Coaching-Staff und alles läuft ganz gut gerade. Das ist ja toll. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr da wieder durchstartet und wieder da landet, wo ihr vorher wart und das ganze Ding dann quasi irgendwann vergessen ist.
Ja.
3-0-Serie sieht gut aus, dass wir es eventuell wieder schaffen, aufzusteigen. Wir drücken die Daumen und wenn du für uns Infos hast, drop die ruhig bei uns bei Instagram. Wir hauen die mit raus. Mach mal gerne. So, du wolltest jetzt Fanservice machen, du wolltest über dicke Jungs sprechen.
Genau, oder dicke Mädchen oder irgendwas dazwischen. Dicke O-Linerinnen. Ja. Entschuldigung, muss er das mal wieder sagen, ne?
Übrigens, Schwertläden.
Also. Übrigens, bei den ganzen Gendern, was man so macht, ne, die ganzen Begriffe, die Positionssachen, ne, im Football, ne, Center, Guard, Tackle.
Im Englischen wird nicht gegendert.
Ich finde das unfair. Ich bin dafür, dass wir auch Centerinnen sagen oder Gardinnen oder Tackle. Nee, das geht ja gar nicht. Mann, da sind wir nochmal ganz froh drüber, ne? Gott, ich finde es übrigens sprachlich immer ganz witzig, wenn du sagst so, der Quarterback und da steht eine Frau und denkst dir, oh, das wird irgendwann schwierig.
Aber ich glaube, da haben die wenigsten Frauen Probleme damit. Ich meine, bei den Cobra Ladies halten wir das auch so. Wenn jemand darüber stolpert, dann schreibt uns bitte, dann gucken wir, was wir da machen können. Wenn ihr damit jetzt keine Probleme habt, dann reden wir weiterhin so, wie uns der Schnabel gewachsen ist.
Macht genau,
das Ganze ein bisschen einfacher.
Liebe Potato Heads,
Kartoffelinnen.
Ich drehe gleich hier durch.
Lieber innen als außen, aber gut.
Gut, aber Zuhörerfrage.
Ja, warum O-Line so wichtig ist?
Allgemeiner Satz. Also ohne Center kann der Spielzug nicht beginnen.
Und ohne die Line wäre Football nur Fangspielen. Damit ist doch eigentlich alles gesagt, oder?
Ja, also ich sag mal so, du kannst ja auch nur mit Center spielen und machst dann draußen Swinging Gate. Entschuldigung, ich finde immer Swinging Gate so lustig.
Ja, du könntest A11 Football spielen.
Ja, so ein Spaß. Nee, aber ich fange mal mit etwas an, worüber manche Leute ja gar nicht drüber nachdenken, weil viele werden ja sagen, ja klar, du musst ja den Quarterback beschützen, es müssen Laufwege aufgeblockt werden, bla 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 bla, wissen wir selber. So, aber ich fange jetzt mal ganz doof an. Wir haben 11 Leute auf dem Spielfeld. Einer davon ist der Quarterback, der weiß ja schon, was getan werden muss, und dann haben wir noch 10 Leute, die hoffentlich nicht so ahnungslos sind. Davon ist die Hälfte die O-Line.
Ja, es ist der größte Squad auf dem Feld.
Ja, ist der größte Squad, ne? Und wenn die O-Line sich nicht grün ist, dann machst du wie Bremerhaven letztes Jahr und fahr einfach.
Genau, dann packst du da Sachen
halt. Pack einfach eine. Ich versuche das wirklich nicht drauf rumzureiten, aber jetzt leicht persönlich gesagt, wenn die O-Line nicht Ruhe hat, dann funktioniert einfach gar nichts mehr, ne? Wenn die O-Line die Spielzüge nicht kann, ist alles im Arsch. Wenn die O-Line nicht Pass von Run unterscheiden kann, dann kannst du nur noch hoffen, dass du eine gute Defense hast.
Und wenn die O-Line die Füße nicht bewegt, dann tut es hinten weh.
Wenn die O-Line die Füße nicht bewegt, dann kannst du nur hoffen, dass sie auf ihrer Stelle stehen bleiben und der Quarterback sehr schnell werfen kann. Ne? Also das sind so die Kleinigkeiten. Und wir gehen noch gar nicht mal auf Regeln ein, sondern einfach nur auf die Masse, die da ist. Oder Kälte, hast du noch einen Punkt, bevor du Josie noch irgendwelche Leute killen schickst? Die Leute, die es vielleicht nicht hören, aber ich höre es gerade mal über meine Kopfhörer. Ich höre da Rottweiler Junior über das Laminat rennen.
Der O-Line sollte man auf jeden Fall besonderes Interesse entgegenbringen. Ist der wichtigste Part in der Offense. Ohne die läuft es halt einfach nicht. Das ist der Kernpunkt, wo die Taktik anfängt. Ich finde auch, dass O-Line-Coaches auch prädestiniert später sind für OC. Ich habe des Öfteren festgestellt, dass Receiver, die dann irgendwann OC werden, meistens die O-Line aus dem Blick verlieren, beziehungsweise davon nicht so viel Ahnung haben. Und dann passt das Prinzip halt nicht und wissen halt nicht, wie Blocking-Schemen funktionieren, und dann hast du da immer so ein bisschen Erklärungsbedarf. Das merke ich halt auch immer wieder. Da ist das, wo die Taktik anfängt. Wenn du die Linie kontrollierst, kontrollierst du das Spiel. So einfach ist das. Und das macht den Football, finde ich, halt aus. Da ist noch wirklich Mano e Mano. Jeden Spielzug auf die Fresse, das macht den Football aus. Und O-Liner muss das Spiel verstehen, er muss seinen Gegner lesen können und er braucht jede Menge Techniken, die er anwenden kann und muss. Und das macht eine O-Line, auch wenn das von außen betrachtet immer wie eine Wirtshausschlägerei aussieht, ist O-Line ein hoch anspruchsvoller Job, der eine gewisse Mentalität bedarf.
Ja, und ich sage mal so aus meiner Bundeswehrzeit raus, ne, die Wide Receivers sind die Luftwaffe. Und die O-Line ist die Infanterie, die Königin der Waffen. Ja, mit der O-Line kannst du im Prinzip quasi bestimmen, wie die Defense auf dich reagieren muss. Weil das ja im Prinzip 5 Leute, die auf einmal einen Look generieren. Schon mit dem ersten Step kannst du schon einen anderen Spielzug reinbringen. Weil viele Leute coachen ja, die O-Line darf nicht nach vorne gehen beim Pass. Ja. Es gibt viele Teams, wo ich das unterschreibe, coache das unbedingt. Weil diesen 1-2 Steps, die du nach vorne gehen darfst eigentlich, ne, das übertreiben die mit 10 Meter. Ne, weil die einfach nicht zählen können.
Gut. Naja, aber du machst die Schritte nach hinten ja auch aus einem anderen Grund.
Ja.
Du machst es ja deswegen, damit der D-Liner vor dir bleibt, und wenn er vor dir ist, kannst du ihn besser kontrollieren, und wenn du einen Schritt in ihn reinmachst, dann hat er die Chance, dann halt den Step an dir vorbeizumachen mit der Technik, und dann ist der Schaden groß.
Deswegen, ja, aber wir können halt Looks generieren auf einmal schon. Ne? Ja. Wir können auch sehr viele Sachen machen, da sind wir bei den ganzen Blocking-Schemen. Über Blocking-Schemen kannst du so viele Sachen auf einmal aushebeln oder aufzwingen. Du kannst einen ganzen Flow generieren. Du kannst eine Bewegung vom Ball in eine Richtung bringen. Oder einfach nur diesen Look generieren, dass etwas in eine Richtung kommt. Und fangen wir an mit die ganzen Misdirection-Sachen können nur funktionieren, indem eine O-Line in eine Richtung geht. Indem wir einen Look generieren. Eine O-Line, die statisch ist, und dann fängt da irgendein Coach an, hinten mit irgendwelchen Reverse-Around, keine Ahnung, was für eine Scheiße. Aber wenn du eine O-Line hast, die sich nicht bewegen kann oder will, dann lass es.
Da ist es ja wichtig, mit einer O-Line muss man sehr intensiv arbeiten, weil letztendlich hast du da Schwerathleten, die normalerweise keine anderen sportlichen Erfahrungen vorher gemacht haben. Also sprich, du kriegst da unbefleckte Leute, und denen musst du erstmal Sport beibringen. Und das ist ein sehr intensiver Sport. Sie müssen auf jeden Fall auch ins Fitnessstudio gehen, und du musst sehr früh, sehr intensiv an der Fußarbeit und an der Körperhaltung arbeiten. Du kennst ja selber das Problem, und die Leute da draußen kennen auch das Problem. Ein O-Liner, der mit dem ersten Schritt komplett aufrecht kommt, der kann nicht schieben. Also ist es wichtig, eine tiefe Körperhaltung zu haben, einen tiefen Körperschwerpunkt zu haben und sauber eine Technik zu spielen, aggressiv zu spielen und dabei die Füße zu bewegen. Der Spruch heißt ja, man blockt mit seinen Füßen, und die Hände sind halt dann nur Beiwerk. Und das ist sehr, sehr schwierig und sehr langwierig, das Leuten beizubringen, die vorher noch keinen Sport gemacht haben. Und wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich auch nicht immer die schwersten und die dicksten da halt reinnehmen, sondern eben halt Leute, die ihr Gewicht haben, aber athletisch sind. Und
Ja.
davon haben wir im Football sehr, sehr, sehr wenig. Also es gibt immer sehr wenig Leute, die du für eine O-Line halt benutzen kannst. Und man sieht es halt auch immer öfter, dass man dann so eine undersized O-Line hat. Und dann muss man sich überlegen, was machst du da? Was für ein Konzept spielst du dann?
Ja, Kraft ist Masse mal Geschwindigkeit, ne? Und meistens hapert es an der Geschwindigkeit. Und da, was du halt meinst, ist auch noch diese Beweglichkeit noch mit rein muss,
Ja, die Agilität
ne?
da. Ja.
Ja, und wir können mit einer beweglichen O-Line so viele schöne Sachen auf einmal machen, ne? Und ich behaupte jetzt einfach mal, behaupte schon was gut. Eigentlich ist es so eine Sache, über die du gar nicht mehr diskutieren musst, dass erfolgreiche Offenses zwar gut spielen können mit einer durchschnittlichen O-Line, aber sobald du eine richtig gute O-Line hast, ne, kann sich aus einem unterdurchschnittlichen Quarterback auf einmal ein durchschnittlicher Quarterback entwickeln und vielleicht sogar was Gutes entwickeln, weil er auf einmal die Zeit hat.
Ja,
Ne?
Zeit ist da ganz wichtig. Ja.
Ne?
Und
Oder
der
für die Running
Quarterback braucht
Backs.
ja, das merkt man gerade bei unserem Quarterback, er braucht halt das Vertrauen in seine O-Line. Der Quarterback sieht dann halt immer, okay, der Tackle kommt jetzt nach hinten und denkt sich dann, what the fuck? Und wir müssen dann den Quarterback erklären, es ist normal, dass der Tackle nach hinten kommt. Geh du deinen Schritt in die Pocket und dann ist alles schön. Scramble nicht halt immer rein. Wenn du einen Step in die Pocket machst, dann machst du es deinem O-Liner wieder leichter, sein End zu blocken. Ja, du kannst den Point of Block setzen, indem du dich da halt positionierst. Und das ist dann, na, da braucht der Quarterback dann auch wieder Erfahrung und Vertrauen in seine O-Line.
So Evasion-Drills für Quarterbacks, ne, wo sie schon ausweichen und so weiter und so fort, oder das lustige YouTube-Video, was es mal gab, oder Instagram-Video, wo Ben Roethlisberger mit Step-Overs beworfen worden ist, damit die mal wegrennen oder so.
Ja.
Total lustig, ja, klar. Mach aus der Not eine Tugend, ne? Aber wenn du selber das schon als regulär in dein Training einbaust für die Quarterbacks, ne, solltest du dir eins auf einmal vergegenwärtigen, warum mache ich das? Ah ja, weil die Offense-Line nicht hält. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Ne, eine Offense-Line, die nicht hält, die macht keine Laufwege frei. Und wir müssen den Ball viel zu schnell rauskriegen und das Verletzungsrisiko im Quarterback wächst auch noch.
Ja.
Ne?
Naja, und der Center zum Beispiel, der hat ja dann neben der Aufgabe zu snappen, normalerweise eben dann auch die Aufgabe, seine O-Line mit dem Blocking-Schema zu koordinieren. Also er ist im Prinzip ein zweiter Quarterback, der dann an der Linie einen großen Teil der Taktik festlegt. Ne? Je nachdem, wie sich die Defense-Line dann aufstellt, das muss er erkennen und muss dann eine Entscheidung treffen. Und dementsprechend sind O-Liner sollten keine doofen Jungs sein, sollten schon eine gewisse Intelligenz mitbringen, weil sie eben ihre Defense lesen muss und dementsprechend agieren muss. Und das muss sie als Unit machen.
Und ich glaube, welcher Center war das sogar in der NFL? Ich glaube, es war der Mike Webster. Damals noch diese Steelers, die damals irgendwie viel zu viele Super Bowls, damals in den 17 gewonnen haben. Der hat selber Play gecallt. Als Center. Weil er die Übersicht hat, ne? Und da sind so die Sachen, da wo es hinherkommt, was ich dann auch manchmal Jungs mal erklärt habe, ne? Dieses Deadhand-Snappen. Ne? Für Shotgun-Snap. Du hast halt eine andere Geometrie im Körper. Ne, du kannst mit dem Oberkörper viel aufrechter stehen und du siehst viel mehr vom Spielfeld. Wo ich den Leuten gesagt habe, ne, nutz das ruhig mal, du kannst viel mehr sehen, du musst auch was sehen, damit die Hand auch ordentlich nach vorne kommt, ne, dass du auch die Hand gut auf dem Ball hast, dass du sag mal, den Schaufel da hinten kriegst, den Shovel, ne? Und du hast auf einmal viel mehr Überblick über das Spielfeld und kannst theoretisch sogar die Defense lesen. Oh, ne? Und das ist ein Punkt, wofür eine Offense Line auch sehr, sehr wichtig sein kann, ist die Progression, also der Spielzug, wie er sich entwickelt. Ne? Wenn eine Offensive Line in der Lage ist, zu antizipieren, wie der Spielzug sich jetzt entwickelt, kannst du auf einmal Second-Level-Blocking viel, viel besser machen. Und hast dann auf einmal eine Offensive Line, die dann auch, sag ich mal, mit dem Running Back in die Endzone rennt, 30 Meter. Weil die entsprechend auch wissen, wo es lang geht und auch eine Defense lesen können, wie die auf einen Spielzug reagiert auf einmal. Und auf einmal hast du da Blocking-Schemen, die nicht mehr von diesem Planeten sind.
Ja, wir hatten bei den Adler 2 letztes Jahr, wo ich war, auch sehr, sehr, sehr viel Theoriezeit investiert, um die O-Liner dann zu teachen. Und das hat dann auch einen echten Unterschied gemacht, ne? Also wenn O-Liner das Spiel verstehen und gerade bei neuen Spielern hast du dann da wirklich zu tun, denen das dann beizubringen. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, die Zeit zu investieren. Und wenn die O-Line merkt, wofür sie es macht, was die Receiver Wenn sie wissen, Tight End und Receiver blockt den und den, dann wird das Verständnis klar, wen ich zu blocken habe. Dann muss ich nicht jedes Mal nachfragen. Und das hilft dem Spiel enorm.
Ja, das hatte ich jetzt in Krefeld bei den Ladies mal gemerkt, als wir angefangen haben, das Ladies-Team aufzubauen, hat man viele Theorien hinten gemacht und da habe ich so ein Thema O-Line den eins mitgegeben, tut mir bitte nur einen Gefallen und seid nicht eine von diesen O-Linern, die, sag ich mal, sagen, okay, der Ball ist geworfen, der Ball ist in Luft, der Ball wird gefangen, wir laufen nicht, wir gucken nur hinterher. Ne? Beziehungsweise wir hören, dass der Running Back den Ball bekommen hat und läuft über außen und wir laufen einfach nicht runter. Seid
Das
nicht
ist so
die. Und
ein zweiter Punkt, der wichtig ist. Neben Füße bewegen ist der Sustain-Block. Dazu gehört der Füße auch
genau.
bewegen. Also den Block am Leben halten. Das ist auch was ein O-Liner mal verstehen muss. Bis der Ballträger an dir vorbei ist, vergehen da so ein paar Sekunden. Ne? Da muss er dann auch erstmal seinen Ball kriegen, dann muss er lesen und dann muss also der Block des O-Liners sich entwickeln, bis der Running Back dann Vollgas gibt und an dir vorbeigeht, vergehen so 2 Sekunden. Und dann solltest du wirklich so 2, 3 Sekunden den Block am Leben halten und dann kannst du gucken, was du daraus machst. Aber die meisten machen halt nur den ersten Schritt, punchen einmal rein und das nur auf die Oberfläche, so dass der D-Liner auch nicht mehr was davon merkt und wundern sich, warum der D-Liner Step ins Gap macht und der Lauf ist tot. Ja, weil die Leute einfach nicht wirklich die Hände durch die Oberfläche bringen und nicht die Füße bewegen, nicht die Hüfte reinbringen. Und dann haben sie den D-Liner im Endeffekt auch nicht bewegt.
Ja, und einer der Kernpunkte, die ich immer reinbringe, ist, ihr blockt so lange ein Defender, bis entweder A, euch ein Schiedsrichter stoppt oder der Parkplatz. Je nachdem, was als erstes passiert. Ja. Immer blocken, 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 blocken. Und das Schlimmste, was euch eigentlich passieren kann, sind zwei Sachen. A, ich brülle, wieso blockst du, wieso hört ihr auf zu blocken? Weil dann habt ihr zu früh aufgehört. Oder der Schiedsrichter kommt zu euch und sagt jetzt mal Halblank hier. Ne? Letzteres ist okay. Erstes
Ja,
nicht.
ich mache gerade so die Erfahrung, also du kannst sehr viel coachen, aber bei Neulingen brauchst du echt Geduld. Also wir machen es recht einfach, ne? So Zone Step links, Zone Step rechts, unter anderem. Und dann wird nicht verstanden, was man damit bezwecken will. Und dann bist du halt immer so kurz vorm Verzweifeln, ey, Leute, noch einfacher als ein Zone-Konzept können wir nicht spielen. Geht nicht. Was ist daran so schwer zu verstehen, wenn du jetzt einen Zone nach rechts spielst, hast du einen Gap, nimmst du den, hast du nicht, gehst du zum Linebacker. Was ist
Ja.
daran nicht zu verstehen? Und dann ein Spiel, ich weiß nicht, wie ich
Ja.
blocken soll, aber da stand doch links einer. Nein, links ist dir egal, dafür ist dein linker Nachbar da. Du spielst deine rechte Seite. Aber Coach, aber wenn das und das, hör doch mal auf mit diesem Aber, mach das, was ich dir sage.
Red nicht über wenn, red nicht über wenn. Ja, und was hatte ich mal letztens mal gehabt, was relativ gut funktioniert hatte, ist den Leuten mal beizubringen, wenn wir Downfield blocken, wann blocke ich richtig? Na, ganz einfach, wenn dir einer voll in die Augen starrt von der Defense. Entweder will er an dir vorbei, was vollkommen okay ist, ne? Oder du bist gerade genau in seine Alley reingekommen, wo er reinkommen will als Tackler. Und dann stehst du genau das, wo ich sage, Offense Line ist aggressives im Weg stehen.
Ja.
Ne? Ne? Sobald der Defender dir in die Augen guckt und den Kontakt halten muss, weil anscheinend bist du dann genau zwischen dem, wo er hin will und ihm. Und schon bist du im richtigen Winkel, dann musst du nur den Drive nach vorne bringen und dann hast du im Prinzip die Scheiße gewuppt.
Ja, aber wie gesagt, da muss ein O-Liner viel lernen. Ne? Ich sehe es auch in der Pass Protection. Ne? Eine Big on Big ist halt auch nicht einfach mal so gespielt, bis du den Jungs mal beigebracht hast, wirklich konsequent nach hinten zu gehen, die Hüfte parallel zur Linie zu lassen. Da bist du auch dir am Wolf am Labern. Ich sehe das auch immer wieder. Machen sie maximal einen Schritt nach hinten, dann graben sie sich ein und in dem Moment ist der D-Liner wieder vorbei.
Ja,
Oder
Stillstand
sie,
ist tot.
ja,
Stillstand ist
oder.
tot.
Mit dem ersten Schritt die Hüfte nach außen drehen und wundern sich, warum sie ins Land reinkriegen.
Ja, das Schlimmste, was als O-Liner passieren kann, ist keinen Kontakt zu kriegen. Ne, weil
Noch nicht mal
irgendwas.
das. Nee, also wenn du
Also,
einen Weg, du kannst ja deinen D-Liner auch wirklich bis nach hinten durchführen. Wenn das
ich meine,
Passfenster offen ist, ist ja
wenn du in einer
okay.
One-on-One-Situation bist, meine ich, ne? Du hast wirklich jemanden, den du blocken sollst und der geht auch über deine Techniken rein und
Ne.
du hast den Kontakt nicht mehr. Dann hast du verloren. Das ist das Schlimmste, was passieren kann.
Ja, die Drehtür.
Genau, wenn du uncovered bist, ist es nicht schlimm für dich als O-Liner, sondern eher so für den Quarterback. Irgendwas stimmt gerade nicht. Ne? Irgendwas ist gerade schief.
Wir hatten jetzt im letzten Spiel die Situation, dass unsere O-Liner, also Guard und Center, es nicht hingekriegt haben, im Double-Team overzugehen, den blitzenden Linebacker aufzunehmen. Und dann haben sie das A-Gap geblockt, aber zack, war der Linebacker durch und gucken, wo kommt der Quarterback gesagt hat, wo kommt der denn her? Ey, Jungs, ihr müsst da overgehen, da muss er aber coachen.
Ja, first level first, ist klar, first things first, ne? Aber nur eine Nase pro Nase.
Ja.
Ne? Ja, es ist hier kein Gangbang.
Ja, also O-Line coachen ist nicht einfach. Schade ist dann halt, also es ist ein komplizierter und es ist ein harter und ein anspruchsvoller Job. Schade ist halt immer, dass es wenig Anerkennung dafür gibt, sowohl für Spieler als auch Trainer. Ne? Dass es da bei Coaches, die dem Thema nicht so bewandert sind, dass es da kein Respekt für gibt.
Ja, oder die Notwendigkeit nicht halt erkannt wird, weil sagen ja, okay, es wird halt Pass geblockt, es wird Running block und das war's. Ja, okay, du kannst in unteren Ligen wirklich so spielen, wo du sagst, okay, wir laufen nach rechts, wir laufen nach links, Punkt aus. Ne? Oder wir machen einen Pass, dann macht er eine Pocket und Hauptsache kommt da keiner rein. Okay, am Anfang kann es relativ gut laufen, wenn das Level vom Gegner auch so ist. Nur irgendwann muss halt diesen Step weitergehen und sagen, okay, lass uns das mal ein bisschen weiter auskundschaften und lassen mal so Sachen wie ein Pull reinbringen oder ein Fold und weiß der Geier was. Und auf einmal geht eine ganze Welt auf.
Da bin ich bei den Bears gerade ganz happy. Da sind wir dann auch mal im Dialog. Der Head Coach macht auch gleichzeitig den OC und der fragt dann auch bei jeder Position nach, ist das handelbar, so wie er sich das vorstellt. Also fragt er halt auch uns Coaches, wir sind ja zu zweit in der Offensive Line, ist das machbar? Und dann sagen wir hier für und wider und dann kann er abwägen, ob es das Risiko ihm wert ist und dann macht er seine Entscheidung. Und wir sagen, ja, es können wir machen oder nee, ist partout nicht möglich, weil das und das. Und dann sind wir da wirklich regelmäßig im Dialog. Und das wünsche ich mir dann auch, wenn OC versteht, wie wichtig es ist, dass die O-Line halt funktionieren muss. Und du musst dann halt auch wissen, was du deiner O-Line abverlangen kannst. Und ob du zum Beispiel bei so einem Pin- und Pull-System, ob du es deinen O-Linern abverlangen kannst, jedes Mal so lange Wege zu gehen. All day
Ja.
long, ne? Das sind, wie gesagt, Schwerathleten. Wenn du athletische Jungs hast, die das umsetzen können, dann ist das ein super System und dann kann man das auch spielen. Aber hast du eher Jungs, die nach dem dritten Quarter schon strugglen, dann kannst du die nicht jedes Mal irgendwie rausschicken, um einen Cornerback zu blocken oder sowas oder einen Outside-Linebacker zu blocken. Dann wird das irgendwann anstrengend.
Ja, du musst ja im Prinzip erstmal erkennen, was ist die Stärke und was sind die Schwächen deiner O-Line. Kannst du Stärken weiter ausbauen und kannst ein paar Schwächen auscoachen, ne? Oder welche Schwächen musst du einfach mal kaschieren?
Ey, wenn du eine Power-O-Line hast, die da aus dem Dreipunktstand ihre Leute verprügeln kann, dann bin ich der Letzte, der sagt, eine Eye-Formation oder eine Power-Eye ist scheiße, dann hey, lass uns Spaß haben. Aber manchmal hast du eben nicht die O-Line, dann musst du eher so wirklich gucken, dass du eher die Pässe spielst und die Laufwege für die Defense-Line lang machst.
Ja, oder du hast halt eine O-Line, sag ich mal, die wirklich nicht downfield gehen kann, weil die es aus irgendwelchen Gründen nicht können, aber sag ich mal, in der Horizontalen sehr, sehr beweglich sind, ja, dann kannst du auch so eine Gaps machen von, sag ich mal, zwei Bierkisten, ne, dann
Dann
kannst du,
reichen Downblocks, ne? Ganz einfach
ja.
Downblocks, weg vom Ball, Winkel spielen ist eh das Beste, was du machen kannst. Und dann reicht das. Und dann hältst du dann nagelst du die Leute da an der Linie fest und dann gehen ja deine Gaps auch auf.
Ja, dann kannst du deine mit den Gaps ein bisschen experimentieren, die Gaps vielleicht ein bisschen größer machen, ne? Und der Quarterback freut sich, dass er auf einmal so viel Platz hat.
Ja.
Nice, nice, ne? Oder du hast halt eine O-Line, wo du sagst, oh mein Gott, Hauptsache kein False Start.
Da ist unsere O-Line schon relativ diszipliniert. Wir haben aber auch das Problem, dass wir eh immer nur on-one spielen. Das ist so eine Baustelle dann fürs nächste Jahr, dass man den Count dann auch mal ein bisschen variiert, damit man die Defense auch mal ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt.
Ja, und wir haben es ja selber mal in der Jugend erlebt, ne? Mit einem Count kann eine Offense-Line schon Yards machen.
Ja, na, gerade bei dritten und kurz, ne?
Ja, beim dritten und kurz, oder was? Ich schwärme immer noch meiner Jugend davor, dass wir, sag ich mal, glaube ich, 70 Meter gemacht haben, allein nur mit einem Tight End Double Reverse und wir starten auf 8. Ich glaube, wir haben 20 Meter nur mit einem Tight End Double Reverse gemacht und die anderen 60 nur mit den Strafen von den Gegner.
Aber ich finde zum Beispiel so ein Silent Count aber auch ganz gut, wenn der Center in der Lage ist zu variieren. Na, beim Silent Counter sagst du ja nur Down Set und irgendwann snappt der Center, wobei dann die Gefahr besteht, dass der Center dann seinen eigenen Rhythmus irgendwann drin hat und immer im gleichen Rhythmus snappt. Und wenn er dann mal verzögert, dann hast du denselben Effekt, als wenn du on 2 oder on 3 spielst.
Ja, aber da brauchst du aber auch Gegner, die es schnallen, ne? Und das finde ich immer so lustig, wenn du, sag ich mal, vermutest, dass der Gegner viel, viel schlauer ist, als er eigentlich ist. Ja, aber da schnallen die irgendwann.
Und?
Und? Das sollen sie erstmal.
Aber mal so eine Fachfrage. Würdest du eine O-Line im Vierpunktstand starten lassen?
Also ich würde vorzugsweise O-Line bis auf den Center aus irgendwelchen komischen Gründen, die keiner nachvollziehen kann, alle in Zweipunktstand starten. Außer dem Center. Ne, es muss ja durch die Beine mit der Hand. Egal. So, ich sag mal so, es gibt manche O-Liner, wo ich sage, alleine da aus Bauchgründen ist Dreipunktstand schon verpönt. Vierpunktstand, in welchen Situationen würde ich es machen? In Situationen, da wo die Defense eh schon zu 99% davon ausgehen kann, dass es durch die Mitte geballert wird. Nämlich Inches, Goal-Line-Situation. Und ja, das Down suggeriert das auch schon. Ne? Nach Motto, Vierter und Inches an der gegnerischen Goal-Line und einen Kicker haben wir eh nicht. So, also erwartet eh keiner ein Field Goal oder ein Pass. Ja, unser Quarterback hat eh schon zwei taube Arme, ne? Und wir haben den dicksten D-Liner als Running Back drauf. Okay, dann macht er auch von mir aus jetzt erstmal, ne? Vierpunktstand und prügelt euch durch in Schildkrötenformation. Dann kann es auch im Vierpunktstand gehen. Ne? Schwierig wird es jetzt beim vierten und 25.
Dann Quarterback Sneak spielen.
Sag mal so,
Hat zumindest keiner erwartet.
man muss ja manchmal auch Überraschungen bringen. Ne? Es gibt ja manchmal Quarterback-Sneaks, die haben beim vierten und 30 funktioniert, weil keiner
Aha,
damit gerechnet
wann?
hat. Also rein rechnerisch, in den letzten 80 Jahren muss es mal funktioniert haben.
Also ich sag mal so, das letzte Mal, dass ich einen Vierpunktstand in der O-Line gewahr wurde, war in den 90ern und da haben wir beide bei den Bears gespielt.
Und haben uns gefragt, was machen wir hier?
Was machen wir hier, ja? What the fuck?
Ja.
Also bei D-Liner, okay. Aber in der Offense, nein,
Obwohl,
weiß
ich muss
nicht.
jetzt sagen, selbst bei D-Linern fand ich immer D-Liner relativ cool, die im Vierpunktstand stehen, weil als O-Liner habe ich mir gedacht so,
Meine Knie.
Hasenfutter. Ja, als Quarterback, wenn ich jetzt einen D-Liner sehe, der im Vierpunktstand steht, muss ich meinen Play eventuell ganz schnell umswitchen mit einem Hot Call, wenn es genau durch das Loch geht. Weil ich sage, ein D-Liner, der in den Loch im Vierpunktstand steht, da laufen wir nicht durch. Punkt.
Na gut,
So.
aber wenn du schon so unterwegs bist, dass du direkt auf ein Loch spielst, dann bist du ja auch schon mit einem Oldschool-Playbook unterwegs.
Nur als Beispiel, ne? 4 Punkte in der O-Line. Kannst du machen.
Man kann vieles machen, ob Sinn macht, ist eine andere Frage.
Ja, du, es gibt ja immer so die Glaubenskriege, ne? 2 Punkt, 3 Punkt, 4 Punkt, 5 Punkt, 0 Punkt.
Naja, ich versuche mal so zu argumentieren. Wenn man jetzt schon sagt, naja, 3-Punkt-Stand ist oldschool. Weißt
Es gibt doch immer Wellen von Oldschool, Nullschool und dann, ne? Weißt du, vor Jahren hast du noch gesagt, so, Dead Hand Snap, ne? Und auf einmal so sehe ich den überall auf einmal und denke so, Leute, was ist mit euch kaputt? Ne?
Also, ich kann verstehen, warum man den Dead Hand Step macht. Er hat seine Vorteile. Ich werde ihn nicht trainieren.
Ja.
Das geht gegen mein Berufsethos.
Ja, everybody got a snap. Okay, machen wir Dead Hand Snap. Geht am schnellsten. Wer kann schaufeln? Bitteschön. Ja, ich hab's nur letztens in Bonn gesehen, dass man Dead Hand Snap auch komplett falsch coachen kann. Nicht wie den normalen Shotgun Snap von der Körperhaltung her. Nur das Handgelenk war Dead Hand, wo ich sage, nee, das funktioniert von der
War was
Geometrie
anderes
nicht.
gemeint?
Es geht von der Geometrie nicht. Also, weil die obere Ballspitze hat zu mir gezeigt. Und die untere Ballspitze zum Gegner und das geht geometrisch nicht. Und das haben sie einfach nicht geschnallt. Gut, aber da merken wir übrigens auch, ne, dass so ein Audio-Podcast, so eine Sachen zu vermitteln, schwierig dann wird. Weil derjenige muss dann schon wissen, was er meint. Und wenn wir über Regelwerk reden, da sind ja auch viele Sachen, die muss man zeigen, die muss man gesehen haben, um sie verstehen.
Wir haben hier einen kleinen Ausflug in die Regelkunde vom Kai, was so diese Vierpunktstandgeschichte angeht. Setzt voraus, dass der O-Liner schnell genug hochkommt und die Arme mitnimmt. Ansonsten wird das eher ein Targeting.
Ja, das ist ja Also, Targeting mein Lieblingsthema, ja.
Ich müsste da jetzt mal so fragen, würde man das in der Line sehen, dass da jemand ein Targeting betreibt?
Ich sag mal so, im schlimmsten Fall ist der D-Liner auch sehr tief. Und da bin ich auch beim Kai, wo ich sage, ja, okay, wenn Helm auf Helm, ich meine, ja. Das ist ein guter Punkt. Das ist wirklich ein guter Punkt. Aber es gibt noch eine andere Sache, auch als ehemaliger Defense-Liner. Ne? Wenn O-Liner mir gegenüber steht als im Vierpunkt, ist er schon in relativ tiefen Stand. Ist wahrscheinlich der Punkt, wo ich auch als Defense-Liner vielleicht sagen würde, okay, dann stehe ich halt als Zwei-Punkt-Stand in der
Liga. Ja, dann so, einfach mal so links oder rechts vorbeiführen und dann, ich meine, er hat ja dann keine Kontrolle mehr. Ne?
Es ist eines der wenigen Male, wo ich sage, Swim kann funktionieren. Ja, wenn der O-Liner sich schon viel kleiner macht, als er ohnehin schon ist mit einem Vier-Punkt-Stand, dann wird auch ein Swim funktionieren. Egal, wie groß du bist.
So, Kai sagt, das würde man vermutlich eher hören. Also, Kai, ohne dass es mir bitte böse nimmst, aber das Targeting, was wir gemeint haben zu hören, habt ihr auch nicht gehört. Also, ich weiß nicht. Also, ohne es wirklich böse zu meinen, lieber Kai, ja.
Du musst nächstes Mal lauter.
Ich mag dich trotzdem.
Ja, das kommt davor, wenn die auf einmal so, habt ihr diese Schaumstoffhelme auf einmal gehabt? Diese Überhelme aus
Schaumstoff? Naja, also, es war eine Situation gewesen, das war in unserer Sideline gewesen, Beiträger an der Außenlinie, und dann hörst du wirklich so einen dumpfen Plastikschlag. Also, ein Pad klingt heller als ein Helm, finde ich. Und wenn der Kopf dann auf einmal noch zur Seite fliegt, naja, dann kannst du dir schon so ein Teil denken. Und dann saß er da wirklich und Gehirnerschütterung, wurde auch mit dem Krankenwagen abgeholt. Ich will jetzt keine Ahnung, was man jetzt als Schiedsrichter da gesehen hat oder nicht. Es ist auch nicht immer so einfach. Ich will da auch keine böse Absicht.
Es ist
ja immer so, als Coach siehst du sowieso immer die Strafe gegen deine Jungs, ja. Also immer den Nachteil an deinen Jungs ausgelebt. Da ist man ja nicht so objektiv wie jetzt ein Schiedsrichter, und dann ist man ja eh immer schneller am Meckern und warum hast du das nicht gesehen? Das war da eindeutig.
Ja. War das eindeutig? Ja, es war eindeutig. Dein Spieler hat den gegnerischen Spieler mit beiden Händen gepackt, hat geschrien, für Odin nach Valhalla, und hat seinen Kopf da reingeschoben. Ja, das war ein Targeting.
Ja, da hat man halt so ein bisschen diskutiert. Und da habe ich dann dem Kai auch gesagt, ich mag dich trotzdem. Und er sagte, er kann damit leben.
Also halten wir mal fest, man kann eine O-Line ruhig in den Vier-Punkt-Stand stellen.
Aber es macht nicht so viel Sinn, weil da argumentiere ich halt dagegen, der O-Liner kann dann halt keine Kontrolle mehr ausüben. Weil er so über seinem Körperschwerpunkt ist, dass ein D-Liner, ein gut geschulter D-Liner, ihm die Hände wegschlägt und er auf dem Boden liegt. Oder, und so wie Kai dann gerade gesagt hat, er nimmt die Hände nicht nach vorne, und dann sollte es ein Targeting sein.
So. Oder der Hintern ist schon auf ein Level mit den Knien. Jetzt wird's lustig. Probiert's mal zu Hause aus. Vier-Punkt-Stand heißt ja im Prinzip, zwei Füße sind auf dem Boden und die beiden Hände sind auf dem Boden. In jeglicher Art und Weise. Und es gibt verschiedene Körpergeometrien, wo das auch funktionieren kann, dass sie automatisch ganz schnell mit den Händen wieder hochkommen. Sieht dann vielleicht ein bisschen aus wie ein Gorilla, der sauer ist. ich muss mit der Jugend was ausprobieren, einfach nur, weil wir Spaß haben wollen.
Aber bitte vor allem mit Brusttrommeln.
Da gab es auch was im deutschen Regelwerk, ja, da gab es auch was mit auf Brust trommeln. Ich gucke es jetzt lieber vorsichtig, aber nicht nach. Aber genau, irgendwas mit auf Brust schlagen ist auch im Regelwerk. Oh Gottes Willen. Ich merke schon, ich als Advocatus Vierpunktstatus Steus bin ich auf verlorenem Posten. Weil ich versuche echt zu überlegen, wo macht denn Vierpunktstand dann noch vielleicht Sinn? Wird schwierig.
Ja, also beim D-Liner, der jetzt irgendwie das Gap füllen will, kann ich es halt verstehen.
Obwohl, warte mal, ich überlege gerade, ist es eigentlich zulässig, im Vierpunktstand so zu stehen? Also im Prinzip, die Beine sind vorne und die Hände sind hinter den Beinen?
Was?
Ja, so Reverse Bridge, ne? Und der Quarterback macht nicht Ready Downside Hard, sondern Opam Gamlam Style.
Ah, okay. Kai schreibt gerade zu dem Targeting-Problem, was wir beim Spiel hatten. Das Problem war ein anderes. Das Targeting war klar, da aber darauf eine DQ steht, braucht es einen Verursacher. Und genau den habe ich nicht schnell genug gesehen. Und wenn vom Platz schicken war, der eventuell nichts getan hat, geht das halt nicht. Okay, das ist eine Argumentation, die kann ich verstehen. Das ist menschlich. Damit kann man dann auch leben. Vielen Dank, dass du das eingeräumt hast, lieber Kai. Das ist dann eine Argumentation, der kann man dann halt auch folgen. Weißt du?
Aber die Situation stelle ich mir auch lustig vor, ne? Hier war ein Targeting, ich hab's gehört. Wo war er? Wo? Hallo?
Ich meine, wenn, also da, das ist ja dann, das war eine Situation, da waren dann mehrere Spieler
Mhm.
drumherum. Ne? Go with the flow und an der Sideline hat er dann geendet, da waren vier, fünf Leute und dann macht es einmal Bumm und er liegt und so schnell hast du vielleicht nicht geguckt, das ist menschlich. Hätte ich jetzt auch nicht geschnallt, ich hätte jetzt auch nicht sagen können, welche Nummer das jetzt gerade gewesen ist. Habe ich auch nicht gesehen. Ich habe nur Pump gehört, dass der Kopf weggeflogen ist und der dann auf den Arsch gesessen hat. Habe dann eins und eins zusammengezählt. Und ja, man sieht halt leider nicht alles. Und ja, wenn du jemanden vom Platz stellen willst, dann müsstest du schon wissen, wen. Ja.
Und das zweifelsfrei haben, ne? Und dann ein kleiner Tipp an alle Coaches, die das jetzt mal hören. Und ihr seht so eine Situation. Feiert den Spieler bitte nicht ab. Es könnte sein, dass ein Kai da steht und sagt, Dankeschön, den meinte ich. Ja. Er schreibt auch gerade, es war etwa 1 Meter vor mir und parallel habe ich meinen Körper aus dem Weg geräumt. Das hast du nett gesagt. Ich hatte mal gehört, dass Schiedsrichter Luft sind.
Eigenschutz geht vor.
Ja, Eigenschutz geht vor, aber wir kennen auch einen Schiedsrichter, der hat selber mal jemanden aus dem Block geschädet, aus dem Weg geschädet.
Na.
Ich habe sogar ein Video davon.
Ja, du, ich würde mich da auch nur ungern über den Weg rennen. Lassen, über einen Haufen rennen lassen, so. Ja, wie gesagt, alles menschlich.
Ja, das ist auch der Grund, warum ich vielen, wenn ich Gastteam bin, dann der Kettencrew sage, bitte, tut mir bitte einen Gefallen und spielt hier nicht Sparta. Ja, wenn die Leute.
Aber das finde ich dann halt ursympathisch, wenn, und auch menschlich, wenn man sagt, war ein Fehler, das habe ich nicht mitgeschnitten, dann ist es ja auch okay. Und ich finde halt, da bricht sich ein Schiedsrichter keinen Zacken aus der Krone, wenn man das dann halt einräumt. Klar, ja, am Game Day selber ist man dann wahrscheinlich noch voll drin, aber wenn man dann so einen Tag später drüber nochmal nachdenkt, und da war ich ja dann auch mit meinem Rant das letzte Mal auch noch voll im Saft drin, sag ich mal. Da war ich auch noch voll emotional und später sage ich mir dann auch, okay, ja,
Ja, das.
auch wenn Schiedsrichter dann nicht ihren Glanztag haben, aber den haben wir auch nicht. Also.
Ja, das hat mich jetzt eine Situation, die ich dann auch mal in Retrospektiv mal betrachtet hatte. Da ging es dann auch darum, ja, dass ein Schiedsrichter eine Flagge geworfen hat für etwas, was nicht in seiner Zone war. Und erst nachher ist mir aufgefallen, so, ja, aber trotzdem war die Strafe halt da. Also, auch wenn er gerade nicht auf seine Zone geachtet hat, aber er sieht da das Foul. Soll nur, weil es nicht seine Zone ist, die Flagge nicht werfen?
Ja, so eine Diskussion hat man bei uns an der Sideline auch. Wieso pfeift der denn da die Flagge, wenn das gar nicht so im Bereich ist? Hey, das ist alles gut. Ich kann aber auch verstehen, wenn jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt junge Schiedsrichter hast, beziehungsweise neue Schiedsrichter und die dann, ja, werfe ich jetzt, werfe ich nicht, bin mir jetzt nicht sicher. Auch das muss man leider zugestehen. Wenn die Leute da noch nicht so sattelfest sind und sich vielleicht in der einen oder anderen Situation dagegen entscheiden, weil sie sich einfach unsicher sind und danach nicht wissen, vielleicht, wie soll ich das jetzt argumentieren?
Ja, und da bin ich ganz ehrlich, als Coach lieber froh, dass lieber eine Flagge geworfen wird und gegebenenfalls zurückgenommen wird. Ist auch okay, als wenn gar keine Flaggen geworfen wären und ich dann nach dem Ende des Spiels mir denke, ja, also ich hatte mindestens 3 Spieler gehabt, die sich beschwert haben, dass der gegnerische Linebacker denen in der Nase bohrt. Ne? Und so, solche Kleinigkeiten. Ja, ich habe mindestens 5 Finger im Ohr gehabt und sowas, ja, aber es wurde keine Flagge geworfen.
Da bei dem Spiel Kiel Ladies gegen Cobra Ladies, da gab es eigentlich so gut wie keine Strafe. Also man hätte so das eine oder andere technische pfeifen können, wurde nicht gemacht. Was ich aber völlig okay fand, es wurde weder gegen uns noch gegen die anderen gepfiffen. Das Spiel wurde laufen gelassen, weil das keine Fehler waren, die jetzt den Spielfluss gestört hätten oder irgendjemanden Vorteil gebracht hätten oder dass da irgendwie Gesundheit gefährdet worden wäre. Von daher konnte ich damit sehr gut leben, statt jede Kleinigkeit abzupfeifen, haben sie das Spiel laufen lassen. Solange niemand da gefährdet wird oder einen unsportlichen Vorteil hat, kann ich damit auch leben.
Ja, ich finde es halt immer nur schade, wenn du Spiele hast, wo du am Ende dann irgendwie doch führst und dann hast du das Gefühl, das Spiel wird dann eingebremst. Das ist dann halt immer schade, ne? Aber
Ja.
passiert.
Ja, Kai schreibt auch, wenn die Coaches ruhig die Entscheidung abwarten würden, wäre der Mut zur Folge sicher größer. Das ist wahrscheinlich auch ein Thema. Ich kann jeden Schiedsrichter verstehen, der dann irgendwann komplett genervt ist, wenn die Coaches und das Team hinter ihm ständig, das musst du doch sehen, da hättest du jetzt pfeifen müssen, das war doch ganz klar. Irgendwann hast du da auch, glaube ich, sowas von die Faxen dicke, wenn du die ganze Zeit in so diese heiße Luft im Nacken spürst und dieses bla 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 bla, ne?
Ja, und dann wundern sich die Coaches, dass auf einmal Flaggen gegen die geworfen werden, ne?
Ja,
Taktisch.
oder wenn der Schiedsrichter irgendwann mal gereizt reagiert, ne? Oder
Ja.
sich dann nicht mehr auf die Sachen konzentriert, auf die er sich konzentrieren sollte. Und da sollte sich jeder um seinen Job kümmern. Klar gibt es manchmal Diskussionsbedarf und dann darf man ja auch mal zwischen den Spielzügen mal mit dem Schiedsrichter kurz ein Wort wechseln. Ansonsten gibt es ja die Möglichkeit, einen Call mit dem Whitehead zu machen, um das da dann nochmal nachzuziehen. Aber ich glaube eben halt, ist niemandem geholfen, wenn man jetzt den Schiedsrichter ständig halt ein Ohr abkaut.
Ja, das Einzige, was ich mal positiv als positives Beispiel nehmen kann, Schiedsrichter Ohr abkauen, wo es funktioniert ist, wenn du in Zeitschat, sag ich mal, einfach ja, voll laberst, lustig bist, Gespräche verwickelst, ne, das, um ein paar Foulstars einfach mal abzulenken, die dein O-Line macht.
Ne.
Das kann funktionieren, aber halt nicht voll meckern, ne? Einfach
Ne.
locker bleiben, ne?
Marco sagt jetzt, wir brauchen mehr Footballspieler als Ref und nicht diese Regelrefs. Ja, jetzt hast du aber das Problem, dass kaum einer Bock hat auf Ref, ne? Ich meine, wir haben momentan so wie einen Trainermangel, haben wir auch einen Ref-Mangel. Kai hatte das letzte Mal gesagt, da kommt man locker mal bis auf 60 Spiele, die man pfeifen muss. Wir hatten jetzt, glaube ich, schon in Berlin-Brandenburg zwei, drei Spiele, die nicht angetreten werden konnten wegen Schiedsrichtermangel. Also wir sind definitiv auch auf Leute angewiesen, die halt vorher nicht gespielt haben und Bock auf diesen Job haben. Und
Ja.
ich sag mal, so wie jemand, der nicht Football gespielt hat, auch ein guter Coach sein kann, warum soll er nicht auch ein guter Ref sein können? Ja, vielleicht kann er nicht so ganz nachvollziehen, warum O-Liner vielleicht dann halt doch festhält, solange es im Körperrahmen ist oder so. Aber ich würde jetzt einen Nicht-Footballspieler auf nicht das Wissen oder die Qualifikation absprechen wollen, da jetzt kein guter Schiedsrichter sein zu können.
Nee, und ich glaube, die meisten Schiedsrichter kennen auch nicht alle Strafen. Ne? Wenn man ein Spiel am Leben erhalten kann und, sag ich mal, die offensichtlichen Fouls einfach mal abpfeift, ansonsten gibt es halt einen Umpire, der dafür da ist. Und wenn ich eine Flagge geworfen habe, die halt blöd war, ne, dann würde mir der Umpire das auch relativ schnell sagen.
No. Ja, und ansonsten kann man ja auch mal eine Flagge zurücknehmen. So, ey, wir haben es schon 11:30, Alter. Wie lange haben wir denn gelabert?
Ja, das war ein richtiger Fanservice, ne? Wir sind gleich
Ja,
abgedriftet, ne?
ne.
Apropos driften, ich glaube, wir sollten auch langsam mal in Richtung
Bett driften.
Bett trifft.
Aber jeder in sein eigenes, bitte.
Du hast den Vertrag nicht gelesen.
Ich bin gar nicht mündig genug, um Verträge abzuschließen. Ja, hast du mich übervorteilt.
Natürlich, ne? Ich habe rumgehubert.
Juti, war wieder schön mit euch, war eine schöne Diskussion. Danke an Marco und Kai, die hier so fleißig mitgemacht haben. Marco hat mir jetzt noch irgendwo eine Direct Message geschickt. Vielleicht haben wir dich ja demnächst mal im Interview. Dann kannst du uns mal die Situation im Bremerhaven dann mal schildern. Wir quatschen noch. Und ja, ihr wisst Bescheid, den Podcast findet ihr beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens. Lasst uns 5 Sterne da, läutet die Glocke für ein Abo, dann verpasst ihr nie wieder eine Folge. Und kommentiert bei Instagram und Facebook, was das Zeug hält und sagt der Welt, wie geil wir sind. Ladet mal eure Freunde, Kollegen, Schwester, Bruder und Onkel, Tante, Eltern ein. Da setzen wir uns jetzt zusammen ans Lagerfeuer und diskutieren mit. Und ihr könnt uns ja auch gerne Themenvorschläge zuschicken. Ja? Wenn ihr mal ein Thema von uns bequatscht haben wollt, dann könnt ihr uns das schreiben. Und ihr könnt uns auch mal als Stadionsprecher buchen, wie ihr jetzt mittlerweile wisst.
Genau, denk dran, wir sind der Grill, den Hänsler und den Literaturpodcast.
Genau. So. Juti, dann wünsche ich euch da draußen eine gute Nacht, dir auch Carsten und bis demnächst,
Dankeschön
ne?
und ciao.
Und ciao. Du musst schon zu Ende machen.
Ja, ihr habt schon so eine gemacht, ja, mehr. Aufgehört.
Nee, läuft. Achso, eine Aufnahme.
Ja,
Du
sind
musst mir bitte die Aufnahme rüberschicken.
Genau, ich gut. Schicke ich dann gleich, das ist dann schicke ich dann morgen früh.
Machst du morgen früh und dann mache ich das morgen Abend fertig.
Genau, weil du musst ja erstmal rendern, hast du nicht gesehen.
Ja, ja, alles gut.
Alles gleich. Dann sag ich mal, ja, bis morgen. Alles klar, dir auch. Bis dann, ich muss Bubu machen.
Ich auch.
Bis dann, ne?
Tschüss.
Die Coach Potatoes.